You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there.
Wir sind Ceres und wir heißen euch noch einmal zurück willkommen in Westeros.
Ja, und den umgrenzenden Gebieten.
Genau, und wir sind wieder zurück mit Laszlo Lannister, Thorsten Tyrell diesmal.
Diesmal Thorsten Tyrell.
Und wir haben unseren Special Guest natürlich dabei, Mamon Martell.
Hallo.
Nachdem letzte Woche schon seine Schwester da war, Magdalena Martell.
Ja, direkt aus Dorne.
Wir haben ihn ja schon letzte Woche angeteasert und ich glaube, wir haben nicht zu viel versprochen, denn Mamon, hast du eigentlich wirklich alle Bücher gelesen?
Also ich habe das erste Buch angefangen.
Ah ja.
Damit war ich auch fast durch und dann habe ich mir nur noch die Highlights durchgelesen, tatsächlich.
Ach so. Oh,
tatsächlich. Wie liest man sich bei einem Buch die Highlights durch?
Also zum Beispiel den Kampf zwischen Oberyn Martell und dem Mountain musste ich mir unbedingt lesen. Dann habe ich... Ja, diese ganzen Highlights in der Serie, zum Beispiel auch der Angriff der Wildlings auf die Schwarze Festung, Castle Black. Ja, und noch so ein paar andere Sachen. So, zum Beispiel wollte ich unbedingt wissen, wie es in den Büchern gemacht wurde, dass Jaime Lannister, da ging es ja ein bisschen anders. Da ist Jaime Lannister erst wieder nach King's Landing gekommen, nachdem Joffrey gestorben ist.
Ah ja. Mhm.
Und ja, das musste ich mir, also das war auch ganz interessant geschrieben. Aber ich muss sagen, wenn man die Serie schon gesehen hat, wenn man halt so viel schon kennt und sich dann die Bücher durchliest, dann merkt man auch, dass die Serie trotz ihrer ganzen Abweichungen in manchen Szenen sehr eng am Buch bleibt und es dann langweilig wird beim Lesen.
Ah ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil gerade so ein Kampf zwischen Oberyn und dem Mountain sieht man in der Serie halt in 7-8 Minuten sehr kondensiert und liest ihn wahrscheinlich aber dann doch über ein längeres Stück. Und ja, dann so eine Stunde lesen und die ganze Zeit zu wissen, wie es ausgehen wird, nimmt vielleicht den Spaß, ja.
Ja, das nicht unbedingt. Also es hat vor allen Dingen Spaß gemacht, weil die Interaktion zwischen dem Mountain und Oberon viel, viel näher durchleuchtet wurde. Also während ja der Mountain in der Serie sehr still ist in dem Kampf, nur zwei, drei Sachen sagt, hat es auch einen Affekt auf ihn, dass Oberon mit ihm da hier die ganze Zeit über Elia Martell und die Kinder spricht. Ja, das war dann doch schon interessant. Ja, aber viel Neues erfährt man nicht. Das ist dann eher so die Fanarbeit, die man da bekommt. Ja.
Gut, dann haben wir jetzt letzte Woche falsch geteasert.
Ja, Entschuldigung.
Also Mamon weiß auch nicht viel mehr als Magdalena. Magdalena hat auch das erste Buch zur Hälfte gelesen quasi, weil das Deutsche ja zweigeteilt ist. Aber trotzdem, Mamon mit seinem Highlight-Wissen wird uns dann auf jeden Fall weiterhelfen
ganz
können.
Bestimmt, ganz bestimmt.
Ja, aber im großen Teil bin ich wie Jon Snow. I know nothing.
Haben wir irgendwas aufzuarbeiten von letzter Woche? Nö, ich glaube nicht.
Ich denke nicht. Ich denke, wir haben uns hoffentlich keinen gröberen Schnitzer erlaubt.
Also, ich habe ja wieder die Folge geschnitten. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, aber mir ist jetzt nichts aufgefallen, was jetzt so gravierend falsch war. Nee, eigentlich war auch nichts falsch.
Nö. Wir hatten wie immer in allem recht.
Dann steigen wir doch, oder fragen wir doch Mamon erstmal, wie du denn die Serie bisher fandest, oder eher die sechste Staffel bisher fandest.
Also die sechste Staffel fing für mich eigentlich sehr enttäuschend an. Also ich habe mir die erste Folge angeschaut und dachte mir, das machen die nicht wirklich mit Dorn. Also die haben es in der fünften Staffel gerade mal so eingeführt.
Ja.
Und beenden es schon in der ersten Folge. Ich hatte mir dann auch ein paar Fantheorien durchgelesen, dass dann Dorans großer Plan etwas mehr durchleuchtet wird, gezeigt wird, weil er ja so sehr zuvorkommt den Lannisters gegenüber war in der fünften Staffel. Und dann dachte ich mir, okay, da müsste irgendwas dahinter stecken, ansonsten ist die Figur ja ziemlich flach. Dementsprechend war ich enttäuscht, dass er dann so in den ersten fünf Minuten der neuen Staffel gestorben ist. Aber seit der ersten Staffel wird die Serie immer besser, weil die dritte Folge für mich so die absolute Highlight-Folge war.
Tatsache, das war für mich die einzige, bei der ich sagen würde, die war so ein bisschen leicht negativer oder leicht, also ich will jetzt nicht sagen ereignisloser, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, das erste und bis jetzt das einzige Mal, okay, sie haben jetzt nicht, also das ist jetzt eine Folge, in der nicht so viel passiert. Aber so können sich die Eindrücke täuschen oder die Eindrücke unterscheiden zumindest.
Ja, ich muss sagen, das hat für mich immer Game of Thrones ausgemacht. So zum Beispiel in den ersten 3 oder 4 Staffeln, der 4. dann nicht mehr so, aber in den ersten 3 war es so, dass zwar nicht viel passiert ist, aber dann doch zwischenmenschlich sehr viel. Mhm. Und so ab der 5. Staffel haben sie ja absolut Fahrt aufgenommen, wo dann zum Beispiel auch die Wege von A nach B nicht mehr gezeigt wurden, sondern es dann die ganze Zeit gesprungen ist. Deswegen war die 3. dann wieder so Game of Thrones, wie ich es mir vorstelle.
Ah ja. Okay, also das heißt, du ziehst bis jetzt eine positive Bilanz.
Ja.
Und dann nach der heutigen Besprechung werden wir dann tatsächlich auch schon die Halbzeit der Staffel erreicht haben.
Richtig.
Es geht schon wieder viel schneller, als es sich anfühlt und,
so nur 5 Wochen.
Und auch viel schneller, als man sich das wünscht.
Ja. Wir sind ansonsten in dieser Folge wieder da gestartet, wo wir, glaube ich, bisher jede Folge gestartet haben, nämlich an der Wall.
Stimmt. Ja, also zumindest 4 von 5 sind an der Wall gestartet. Ja.
Welche ist nicht an der Wall gestartet?
Also die erste ist auf jeden Fall und die zweite ist auch auf jeden Fall an der Wall gestartet. Naja, okay, bei der zweiten weiß ich nicht genau.
Die zweite endet doch mit Jon Snow.
Die zweite endet mit Jon Snow, der wiederbelebt wird, und die dritte startet genau da, also auch wieder an der Wall. Und die vierte startet auch an der Wall. Also nur bei der zweiten bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, wo die startet. Aber wahrscheinlich auch.
Ich glaube ja.
Ja.
So, was passiert denn genau, Laszlo?
Naja, wir starten, wie du schon gesagt hast, an der Wall und wir sind quasi, wir starten nicht mit den Aufbruchsplanungen der...
Wir starten mit Sansa, wie sie
Wir starten mit Sansa, wie sie eine Nachricht von Littlefinger bekommt.
Genau.
Und sich dann auch mal wieder, wie du so schön gesagt hast, ohne dass die Wege plötzlich geteilt werden, so in der nächsten Szene ist sie schon da.
Da bin ich mir auch gewundert, wie schnell das ging. Also da habe ich gedacht, wow, das ging aber schnell, weil wir vorher Mut haben, wie schnell das vielleicht geht, dass Littlefinger, also sie haben ja alle dasselbe Ziel, dass sie irgendwann auf Winterfell einfallen wollen. Und ich dachte, der wäre weiter weg.
Stimmt, die Frage ist eigentlich nicht so sehr, die sich mir gestellt hat, wie Sansa quasi so schnell mal für ein paar Tage verschwinden konnte oder für einen ganzen Tag, sondern die Frage ist eher, wie Littlefinger durch halt Westeros gekommen ist so in der Zeit. Aber gut, das ist, ich meine...
Ja, verkürztes Erzählen.
Ja, also. Das ist, inzwischen muss man das vielleicht auch einfach so hinnehmen, dass die Leute sich doch etwas schneller bewegen, als es auf so einem Pferd eigentlich sein sollte. und da erfährt sie, dass ihr Onkel oder ihr Großonkel, der legendäre Blackfish, ihr fragt mich bitte nicht, wie er eigentlich heißt.
Brandon Tully.
Wie heißt er im Vornamen?
Brandon Tully.
Mhm. Ah.
Glaube ich.
Dass der... zum einen noch lebt, das wussten wir ja schon, und dass er auch wohl zumindest eine kleine Truppe gesammelt hat und
die Riverlands,
zurückerobert hat. Und tatsächlich hattest du ja auch schon so in den letzten Recaps gesagt, dass das so wirklich der einzige Charakter ist, den wir noch nicht gesehen haben, zusammen mit Gendry. Und jetzt ist tatsächlich er zumindest auch erwähnt worden, auch wenn wir die Folge noch nicht gesehen haben. Gut, das ist aber, also ich denke, in dieser ersten Szene ist genauso wichtig wie diese Information, das neuerliche Verhältnis zu sehen zwischen Littlefinger und Sansa, das sich jetzt erstmal nicht so geändert hat, außer dass sie eben gerechtfertigt vermutlich ziemlich pisst ist, dass er sie in Ramsays fürsorglicher Obhut gelassen hat. Aber wenn ich so zurückdenke, ist da tatsächlich auch nicht so viel Neues bei rausgekommen. Also er hat sich bei ihr entschuldigt und wusste das natürlich alles nicht. Also ich würde sagen, das können wir ihm dieses Mal ein bisschen mehr glauben als sonst. Aber natürlich ist seine komplette Hingabe und seine Reue sicherlich auch zu einem Teil gespielt. Wobei ich eigentlich immer noch davon überzeugt bin, dass eigentlich seine Zuneigung zu den Stark-Kindern und zumindest zu den Stark-Töchtern nur zu einem kleinen Teil vielleicht aufgesetzt ist oder nicht ganz so aufrichtig. Ich glaube tatsächlich, dass er eigentlich schon jemand ist, der auf der Seite von den Kindern seiner unglücklichen Liebe steht. Aber bei ihm weiß man es natürlich nie.
Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also wir können in Littlefinger natürlich nicht reinschauen. Ich meine, dass es auch einer der wenigen Charaktere ist, der keinen Point-of-View-Chapter in den Büchern hat. Wenn ich das richtig gelesen habe, aber ich habe die Bücher auch nicht gelesen. Ich höre das nochmal bei Littlefinger so mysteriös und wir wissen nicht, worauf er hinaus ist. Ja, also ich fand schon, dass er ein Stück weit ziemlich geschockt wirkte auch. Und das habe ich ihm auch irgendwie abgekauft, aber es war jetzt für ihn trotzdem kein Grund, irgendwie nicht trotzdem anzubieten, ja komm. Wir können doch unsere Forces einigen und ja, ich weiß nicht, was er dir angetan hat. Und er wird ja dazu gezwungen, dass er Mutmaßungen anstellt. Dann wird ja auch noch seine Bordellvergangenheit nochmal erwähnt. So von wegen, du weißt ganz genau, was er mit mir gemacht hat. Und ich spüre es immer noch nicht nur im Herzen, sondern auch körperlich. Das ist schon Ich muss sagen, da fand ich wieder Sophie Turner ziemlich stark. Also die, ja gerade in der ersten Staffel, wo du so dachtest, diese bescheuerte Sansa.
Joffrey, my prince.
Und man hat dann in Staffel 5 vielleicht kurzzeitig so ein bisschen gedacht, ja okay, dadurch, die Figur kriegt jetzt noch einen drauf und jetzt hat sich das vielleicht für immer erledigt, aber...
Nee, sie ist bis jetzt stark geblieben.
Ja.
Ja, ich fand die Dynamik zwischen den beiden ganz gut in der Szene, weil man dann irgendwie gemerkt hat, dass sie sich eben nicht mehr so manipulieren lässt von Littlefinger, sondern ihm auch Paroli bietet und dann auch sehr kühl geblieben ist, auch als sie diese ganzen schrecklichen Sachen erzählt hat und dann eben nicht zu diesem weinerlichen Mädchen wurde, was sie vorher immer war.
Mhm.
Aber was mir dann nicht gefallen hat, ist, er konnte sie dann super leicht manipulieren, indem er einfach nur mal kurz erwähnt, John ist nur dein Halbbruder, in so einem Nebensatz. Mhm. Und dann hat sie schon wieder gezweifelt. Fand ich nicht so stark.
Ja, wobei das natürlich wahrscheinlich schon auch irgendwie ein gerechtfertigter Hinweis ist. Also zumindest das, was er sagen will, nämlich, dass sie sich auch auf ihn nicht zu 100% verlassen kann und dass vielleicht eine Armee, die ihr folgt, sicherlich im Zweifelsfall besser ist als eine Armee, die ihm folgt. Aber natürlich wollte er damit in erster Linie wieder quasi zeigen, dass sie sich auf niemanden verlassen kann, also auf John auch nicht mehr als auf ihn. Und dass sein Rat oder sein Hinweis auf den Blackfish wertvoller für sie geworden ist, dadurch, dass John vielleicht nicht zu 100% ihre Interessen vertritt.
Ja, das steht auch ein bisschen im Kontrast zu der Szene, die dann später folgt, dass da, wo dann die Sansa dem, wie heißt der, Onion Knight, wie hieß der nochmal?
Sir Davos.
Dem Sir Davos nochmal klar macht, was die Northmänner ausmacht, und zwar ihre Loyalität.
Mhm.
Aber ihre Loyalität bröckelt halt nur mit diesem einen Halbsatz.
Ja, Tatsache, ja.
Sehr
guter Hinweis.
Sehr gut, ja. Ich frage mich halt, ob das noch irgendwie einen Einfluss hat, dass dann vielleicht die Armee, die sie zusammensammeln, also momentan versucht sie ja Sansa ohne Littlefinger und die Knights of the Vale, ob das dann vielleicht nochmal irgendwann dazu kommt, dass sie dann doch darauf zurückgreifen muss und quasi über ihren Schatten springen muss, insofern, dass eben dann doch irgendwie die Verknüpfung wichtiger ist als das Leid, was ihr persönlich angetan wird, um eine stärkere Armee zu haben. Bin ich mal gespannt, oder ob Littlefinger halt der lachende Dritte ist.
Naja, also das ist er ja eigentlich immer, ne? Also da bin ich mir fast sicher, dass der auf seinen Füßen landet und sollten Sansa und Jon Winterfell einnehmen, dass er das schon irgendwie hinkriegen wird, dass er bei den beiden auch noch einigermaßen zumindest in der Gunst steht.
Ja.
Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen um ihn. Das kriegt er schon hin.
Jedenfalls reiten sie dann los. Also Sansa kehrt dann irgendwann zurück zur Wall und sie reiten dann los. Sie erzählt Jon Snow nicht, woher sie weiß, also nicht genau, woher sie weiß. Also sie erzählt ihm nicht die Wahrheit. Sie hat das mitbekommen von Ramsay, dass der Blackfish die Riverlands wieder erobert hat, und sie machen sich auf den Weg zu ihm sammeln sie jetzt doch die ganzen Armeen aus dem Norden auf, also versuchen ihren Einfluss klar zu machen.
So hatte ich es verstanden, dass sie dann eben die ganzen Kleinhäuser abklappern. Ja. Ich glaube, sie fangen jetzt hier mal den Bear Islands an und gehen dann so weiter.
Ja, die Mormon Familie. Ja, wisst ihr, ob es da noch jemanden gibt? Weil,
also der Vater von Jorah, der ist, genau, an der Wall
der
gestorben.
Ist an der Wall gestorben.
Jorah, wissen wir, wo er ist?
Genau.
Ich glaube, die jetzige Regentin heißt Lyanna Mormont.
Ah, okay.
Und die hat ja in der letzten Staffel dem Stannis einen Brief geschickt. Der Stannis hatte um ihre Loyalität, hat ihre Loyalität gefordert, und sie hat ihm als Antwort geschrieben, der Norden kennt nur einen König.
Ist
der König des Nordens, und der heißt Stark.
Ah, okay.
Damit könnte diese Mission sehr erfolgreich sein.
Ja, davon ist dann wohl doch eher auszugehen. Das ist ein gutes Gedächtnis, das du da beweist.
Ja.
Ja, das hatte ich in der Review gesehen von Tata.
Ja, aber das ist wichtig. Also viele Sachen vergisst man ja auch.
Ja.
Und du hast uns gerade daran erinnert. Ja, aber es würde jetzt wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass sie schon irgendwie eine Armee zusammenkriegen, mit der sie auf Winterfell zulaufen können. Tormund wird versuchen, an Brienne ein bisschen...
Da werden wir noch ein bisschen Spaß haben, glaube ich, mit den beiden in den nächsten Folgen. Da bin ich mir fast sicher. Ich bin gespannt, wie sich das darstellen wird, wenn die Nordmänner so loyal sie gegenüber den Starks auch sind und so wenig sie wahrscheinlich auch für die Boltons übrig haben, wie die tatsächlich reagieren, wenn sie damit konfrontiert werden, mit den Wildlings zusammenkämpfen zu müssen.
Ja.
Denn das haben wir ja bis jetzt wirklich immer wieder gesehen, dass das etwas ist, was die ganzen Leute aus Westeros wirklich so ganz und gar nicht, und zumal aus dem Norden, weil die auch tatsächlich Probleme mit denen haben, ganz reale, womit die so gar nicht klarkommen. Andererseits wird das halt auch, also jetzt ist es zum einen schon zu spät, jetzt sind sie halt schon über die Wall oder eher durch die Wall gekommen, und das wird halt auch das Modell sein, das man später braucht, um, wie es ja auch Jon nochmal in dieser Folge gesagt hat, gegen die White Walker zu kämpfen. Und das hat er ja auch jetzt nochmal erwähnt in der Folge. So, wir können nicht gegen die Walker kämpfen und gegen die Boltons. Und ich glaube nicht, dass er diese ganzen Erlebnisse, die er hatte in den ersten 5 Staffeln, jetzt so komplett über Bord geworfen hat, sondern dass das immer noch sein oberstes Ziel ist.
Ja, aber er hat es auch wenigstens mal wieder, also hat es mal wieder ausgesprochen, ja. Wenigstens gegenüber jemanden, Ed, heißt er Ed, der neue Knights Commander. Was er ja in Staffel 5 die ganze Zeit nicht geschafft hat, mal zu sagen, ey Jungs, wir waren da in Hardhome und da sind ganz schön viele Zombies unterwegs. Das hat er nicht irgendwie so richtig die Klappe aufbekommen, warum er die Wildlings holt und so. Also zumindest nicht gegenüber seinen größten Feinden. Und jetzt hat er es wenigstens mal erwähnt. Das ist schon mal ein Fortschritt. Und ich weiß nicht, ich glaube, die Wall ist eigentlich trotzdem irgendwie nicht zu halten, oder? Also
das wird ganz schön schwer, zumal nach dem, was wir heute dann auch im späteren Verlauf der Folge gesehen haben.
Ja.
Sollen wir direkt quasi im Norden bleiben und noch weiter nördlich gehen?
Quasi zum ganz krassen, das ist ja das Krasseste, was eigentlich in dieser Folge passiert ist, oder wollen wir erst noch ein bisschen den Rest abhaken?
Ah ja, okay.
Du bist immer unser Guide.
Ja, nee, du hast schon recht, wir sollten uns das große Finale für das Finale aufheben. Also bewegen wir uns zu Arya.
Ja, stimmt. Das war das nächste, glaube ich, auf der Agenda.
Die wir jetzt, bei der jetzt so langsam tatsächlich auch, finde ich, endlich, möchte ich fast sagen, ein bisschen Bewegung oder sagen wir mal einfach mal, vielleicht auch viel Bewegung reinkommt. Bis jetzt hatten wir ja oft dann so in ein, zwei Folgen so kleine Filler-Szenen quasi, nur um zu zeigen, hey, sie ist noch da und ihre Ausbildung geht weiter.
Ja gut, das letzte Mal, als wir gesehen haben, ging es schon ganz.
Das letzte Mal ging schon ein ganzes Stück weiter und jetzt kriegt sie einen neuen Auftrag, noch nicht den ganz großen Namen, den wir vielleicht erhofft oder befürchtet oder
erwartet haben. Lannister.
Aber Tatsache, ja, sie wird mit ihrer Vergangenheit nochmal konfrontiert, weil sie eine Schauspielerin umbringen soll, die gerade Cersei Lannister spielt. Und ja, wir sehen Teile dieses Theaterstücks, das mir auch sehr gefallen hat, sich das anzugucken. Ziemlich gute Darstellung auch, fand ich, von gerade Robert Baratheon. War ziemlich gut getroffen. Gut, nett nicht so ganz, aber...
Doch.
Ein bisschen künstlerische Freiheit. Naja,
die Frisur hat gestimmt.
Die Frisur hat sehr gut gestimmt, ja. Und auch das ständige auf Loyalty und Ehre bestehen, aber dann am Ende den Iron Throne für sich selber fordern, das passt nicht so ganz.
Guckt euch die erste Staffel nochmal an, unter den Voraussetzungen, euch werden die Augen aufgehen, wie sehr Ned Stark auf den Thron will. Ja, nee, das war sehr schön. Natürlich ist Arya damit nicht so ganz... also am Anfang hat sie auch sehr, sehr gelacht, wenn es um Robert Baratheon ging. Das kam ihrer Vorstellung von dem ehemaligen König sehr nahe, aber als es dann um ihre eigene Familie ging...
Ja, sie kann mit Kritik nicht umgehen, hat man da gesehen.
Ja, das ist schön. Also da muss man auch einfach mal einen neutralen Blick auf die Personen werfen, die einem am nächsten stehen, und dann werden einem vielleicht doch die Augen geöffnet. Vielleicht vergiftet sie stattdessen den Ned Stark-Schauspieler.
Ja, oder den Autor von dem Stück.
Der Regisseur, ja, das könnte passieren. Nein, ich würde einfach mal sagen, es ist schon stark davon auszugehen, dass sie am Ende ihren Auftrag erfüllt. Es ist stark davon auszugehen, sehr gut. Dass sie am Ende ihren Auftrag erfüllt, aber sie scheint ja jetzt auch schon so ein bisschen Gewissensbisse zu haben und fragt sich, hey, wer, warum sollen wir die eigentlich töten? Die hat bis jetzt noch nicht so Schlimmes gemacht. Das passt natürlich alles nicht so ganz zu dem Kodex der Faceless Men, die ja eigentlich jeden töten, für den ein Preis bezahlt wird.
Ja, und was man irgendwie festgestellt hat, der Jaqen H'ghar hat sie ganz kritisch angeschaut, als sie dann etwas näher nachgefragt hat nach dem Auftrag und dann auch mal erwähnt hat, dass die Frau ja eigentlich so an sich nett wirkt. Also so wie ich es vermute, ja gut, ich glaube eigentlich, dass das nicht passiert, weil irgendwie George R. R. Martin mal gesagt hat, Arya Stark ist eine seiner Lieblingsfiguren. Ich könnte mir sogar vermuten, in einer krassen Wendung, dass er sie dann umbringt.
Das wäre natürlich schon so ein Folge 9 Ding, das. Aber andererseits wäre das auch, also...
Da haben wir schon einen vorgelegt, oder?
Ja, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht anfängt, zumindest anfängt, diese Liste abzuarbeiten noch ein bisschen weiter. Also sie muss eigentlich noch einen Charakter, der auf ihrer Liste jetzt noch steht, den muss sie eigentlich doch noch erwischen.
Ja, aber sie hat ja einen aus der Liste umgebracht, den Marion Trump.
Ja.
Und daraufhin wurde sie bestraft. Und die, in der ganzen Ausbildung geht es darum, dass sie vergessen soll, wer sie ist.
Mhm.
Sprich
mhm.
auch vergessen soll, gegen wen sie einen Groll hat.
Na klar,
sondern,
na klar.
Also dementsprechend würde ich sagen, es ist meine Vermutung, dass sie eben aus der Liste keinen mehr entfernt. Sondern dass es nur darum geht, dass ihr die Liste egal wird. Und also, das schafft, glaube ich, Arya.
Also meine Theorie vor zwei Folgen war halt, dass der Many-Faced God ja irgendwie so eine... so eine Balance will, und wenn ein Leben genommen wird, dann muss muss ein anderes dafür einstehen und so weiter. Und mir kam eher der Gedanke, dass ja vor kurzem ein Leben wiedererweckt wurde, was unrechtmäßig ist, vielleicht nach dem Many-Faced God, weil das eben durch den Lord of Light geschehen ist, und dass Arya irgendwann als ultimative Prüfung den Auftrag bekommt, Jon Snow zu töten, weil der eigentlich nicht mehr leben darf. Und dass sie das wahrscheinlich nicht machen wird, okay, und dann könnte Jackenhager sie meinetwegen umbringen. Aber ich glaube, also ich habe irgendwie so ein bisschen im Gefühl, dass sie vielleicht irgendwann den Auftrag bekommt, Jon Snow zu töten.
Ja.
Was ziemlich perfide sein könnte.
Na
wird.
Klar, ja.
Aber wie gesagt, das ist ja alles auch nur
das ist eine Spekulation. Ja, ich habe daraufhin spekuliert, dass sie vielleicht den Mountain als Ziel bekommen würde, der ja auch gestorben ist und dann aber wieder irgendwie am Leben erhalten würde.
Und der eben auch auf ihrer Liste steht?
Genau, der steht ja auch auf ihrer Liste, das wäre quasi so, dann könnte sich das ergänzen, so dass sie natürlich immer noch ein bisschen Arya Stark ist und noch ein bisschen ihre Liste hat, aber trotzdem auch zu einem großen Teil Faceless Person ist. Aber im Grunde genommen würde ich dir absolut recht geben, sie wird nicht komplett einer dieser Faceless
Persons. Das glaube ich auch nicht, ja.
Sie wird immer ein bisschen Arya Stark bleiben.
Und Jackenhagade schaut das auch. Also
genau, Jackenhagade schaut das auch, aber die Frage ist halt trotzdem, warum er dann überhaupt noch weitermacht, weil er weiß es auch jetzt schon.
Ja.
Und wie du auch gesagt hast, Arya Stark ist eigentlich auch eine zu wichtige Figur, und sie stand einfach auch viel zu sehr in den letzten Staffeln im Mittelpunkt, als dass ich mir vorstellen kann, dass das jetzt einfach so in Anführungsstrichen so ein Ende findet. Aber das wäre natürlich gerade deswegen umso überraschender und vielleicht auch cooler.
Und es könnte auch. Also wir sind uns bei ein paar Strängen, glaube ich, alle einig, dass natürlich Daenerys irgendwann mal rüber muss.
Ja.
Und vorher wird sie wahrscheinlich nicht sterben. Bei Arya könnte, also es wirkt so natürlich, dass sie einen gewissen Auftrag hat, aber so extrem wichtig
ist sie für das ganze
Königreichskonstrukt, ist sie jetzt unbedingt
nicht
so
wichtig. Nee, also sie ist nicht wie Jon Snow oder Daenerys, bei denen ich sagen würde, die beiden sind auf jeden Fall in der vorletzten Folge dieser Serie noch am Leben. Bei Arya würde ich das nicht sagen, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie jetzt ohne nochmal nach Westeros zurückzukommen oder ohne mit ihrer Familie oder ihrer Vergangenheit nochmal konfrontiert zu werden. Und damit meine ich nicht, dass sie das auf einer Theaterbühne sieht, sondern wirklich mit den realen Personen nochmal konfrontiert zu werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie eigentlich...
Ah nee, obwohl, wir haben ja schon die meisten Szenen gesehen, da wird sie sich nicht selber noch in dem Theaterstück spielen müssen.
Das kam ja auch. Ich hatte gedacht, dass Sansa die Schauspielerin ist, die sie umbringen soll, aber dem war ja nicht so. Naja gut, also sie kriegt diesen Auftrag
und
sie hat auch schon
Fragen.
Dieser fragt ihn, aber also ich würde sagen, am Ende der Szene ist sie immer noch entschlossen, das durchzuführen.
Ich frage mich jetzt nur, wer den Auftrag gibt und wonach das geht. Geht das nach Geld oder wonach? Also
ja, das habe ich mich auch gefragt, weil am Anfang war das so ein okkulter Ring für mich. Ja. Mittlerweile hat man ja irgendwie die Vermutung, das sind einfach Auftragskiller, die von normalen Leuten bezahlt werden.
Also ich glaube schon, dass es ein bisschen was von beiden ist, wenn ich mich zurückerinnere. Natürlich, als wir Jacken das erste Mal sehen, da ist er natürlich danach auch ein Auftragsmörder für sie.
Ja.
Aber
sie hat nicht dafür darum bezahlt, dass sie drei Leben gerettet hat.
Genau, sie hat auf eine andere Art und Weise dafür bezahlt. Und ich erinnere mich auch irgendwie, da sind doch auch so Leute in den Tempel gekommen irgendwann, oder er hat irgendwann mal darüber geredet, glaube ich, dass zum Beispiel, als sie diesen Typen am Hafen umbringen sollte, der irgendwie spekuliert hat oder der Geld verliehen hat, was auch immer, da hat der auch irgendwie gemeint, so, naja, die Leute, die Probleme damit haben, sind die Hinterbliebenen der Verunglückten auf See, und die haben natürlich nicht das Geld oder die Macht, den umzubringen oder umbringen zu lassen, deswegen kommen sie zu uns.
Ja.
Also die scheinen offensichtlich dann nicht mit Geld bezahlt zu haben, aber die scheinen natürlich schon irgendwie den Auftrag gegeben zu haben.
Mhm.
Also also dass es so einfach nur in Anführungsstrichen Auftragsmörder sind, kann ich mir nicht vorstellen, aber es scheint schon ein bisschen was davon durch.
Ja.
So dass jemand zu ihnen kommt und zumindest sagt, ich möchte, dass diese Person stirbt, und dann überlegen die sich oder nennen einem den Preis.
Mhm. Das war übrigens so eine der Stellen, wo ich überrascht war, weil die Szenen hatte ich im Buch nachgelesen, und im Buch bringt sie den Pfandleiher um. Mhm. Und in der Serie hat sie ja dann, sieht sie Marion Trant am Hafen und fixiert sich dann auf den und lässt ihn dann in Ruhe.
Ja.
Also die Arya-Ausbildung muss ich mir auch unbedingt durchlesen. Mhm. Die ist ziemlich cool und detailliert beschrieben im Buch.
Und bringt sie im Buch auch Marion Trant um?
Weißt nee, du das? Marion nee. Trant ist gar nicht im Braavos.
Ah, okay, ja. Okay. Das ist interessant.
Ja. Ja, das wird wahrscheinlich auch so eine Verkürzung sein oder wo man mehrere Charaktere zusammengeschrieben hatte. Ja. Viel mehr gibt es aber auch dazu nicht zu sagen. Nee. Also
ich denke, wir werden dann das nächste Mal,
wenn wir den nächsten Auftrag bekommen.
Genau, wird sie den Auftrag ausführen oder auch nicht. Und ich denke, danach, je nachdem auch wie es passiert, danach wird es richtig Fahrt aufnehmen.
Ja.
Dann wird entweder ihre Ausbildung sich dem Abschluss nähern oder eben
oder sie flieht.
Scheitern oder sie flieht oder sie bekommt einen Auftrag, der sie zurück nach Westeros bringt.
Ja gut, wenn sie den Auftrag nicht erfüllt, dann wird sie fliehen. Also weil...
Also
ja, hat er relativ klar gesagt, dass sie keine dritte
Chance. Ja.
Also wenn sie jetzt nicht die Cersei-Darstellerin umbringt, dann
ist
ein ziemliches Problem.
Ja, dann wird sie keinen nächsten Auftrag kriegen.
Ja, also für mich ist halt ganz interessant die Frage, was passiert, wenn sie keine dritte Chance bekommt. Also wenn sie ihre zweite Chance verkackt, wird sie dann umgebracht? Wird sie einfach ausgeschlossen? Das heißt, geh einfach oder ganz unspektakulär oder was da genau passiert?
Also ich meine, im Endeffekt müsste sie ja eigentlich umgebracht werden, so wie wir, diesen Orden kennengelernt haben. Aber ne, das ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass Arya Stark dann jetzt nächste Folge in der Mitte der Folge einfach das Zeitliche segnet.
Aber was sich dann für mich die Frage stellen würde, ist, was hat eigentlich Jaqen H'ghar für ein Interesse an ihr die ganze Zeit? Also das hat sich ja in Staffel 2 ist das mit Harrenhal.
Mhm.
Also ich meine, er hat ja von Anfang an schon, auch als er da im Käfig sitzt und dann a man und redet ja schon da mit ihr, bevor sie ihn überhaupt befreit und so. Er scheint schon die ganze Zeit irgendwie so ein Interesse zu haben. Warum gibt er ihr dann die Münze am Ende? Und
also ja, ich habe mich auch schon in der Rückschau gefragt, niemals wäre er jemand, der zum einen, der überhaupt in diese Gefangenschaft gerät.
Ja.
Und er wäre auch niemals jemand, der dann da ewig drin bleibt oder ihre Hilfe braucht, um rauszukommen. Also da haben wir ihn einfach schon ganz anders kennengelernt, auch noch in der gleichen Staffel, wie er die Leute umgebracht hat und man wusste wirklich nicht, wie er es hingekriegt hat. Mhm. Und von daher hast du schon recht, gerade auch wenn du die Frage so direkt stellst, so warum wollte er sie unbedingt? Da scheint schon irgendwas zu sein, dass er zumindest weiß, wer sie ist oder irgendwas in ihr sieht.
Ja.
Lassen wir uns überraschen, aber Tatsache, er weiß inzwischen, dass er sie nicht dazu machen kann, wozu er vorgibt, sie jetzt machen zu wollen. Das wird nie passieren, das stimmt schon. Und er scheint weiterhin Interesse an ihr zu haben. Lassen wir uns überraschen.
In den Büchern taucht er ja auch nach dem zweiten Buch gar nicht mehr auf.
Gar nicht mehr. Und dieser Orden taucht schon noch auf.
Ja, also geht zum Haus auf Black and White und dann öffnet ihr irgendjemand anders die Tür.
Ah, okay.
Es wird dann vermutet, dass es Jaqen H'ghar ist, aber man weiß es nicht. Im Sinne von, er hat ein anderes Gesicht.
Okay. Mhm.
Ja.
Ja, gut, das ist natürlich serienbedingt, dass der Schauspieler so gut ankam und
gesetzt
wird. Macht vielleicht jetzt auch nicht unbedingt einen Unterschied.
Nee, also ich meine, das finde ich gerade in der Serie auch das Geile, dass man ihn ja auch schon gesehen hat in dieser Maske dieses Mädchens, das sie ausbildet.
Mhm.
Aber die beiden halt auch im gleichen Raum gelegentlich sieht. Also, also dass man wirklich gar nicht weiß, ob es Jaqen H'ghar wirklich gibt, ob er so wirklich der Erste oder die Personifizierung des Manifest Gods ist oder ob er auch nur einfach nur eine Maske ist, die Leute da gerne tragen. Dass man das wirklich alles nicht weiß, ob das wirklich mehr als eine Person überhaupt in diesem ganzen Tempel ist, so im härtesten Fall. Das finde ich schon ganz interessant in der Serie
auch. Und er hat ja noch ein bisschen was über die Geschichte erzählt, also dass es eigentlich am Anfang Sklaven waren und keine Ehren oder keine Lady, wie sagt man, Blaublütigen, genau. Ja. Sie sind schon sehr kaltblütig, stimmt, aber sind dann nicht blaublütig. Ja, aber das war es eigentlich schon zu der Szene dann.
Hat er auch gesagt, dass er der Erste war?
Nee, aber ich habe das gedacht in dem Moment, als er das so erwähnt und dann zeigt er ja die Gesichter, irgendwie, das waren die ersten Gesichter, die getragen wurden, aber er sagt, glaube ich, nicht selber, dass er der Erste war, aber das hätte man... Also ich habe es auch in dem Moment gedacht, so, war er vielleicht der Erste. Dann vielleicht zum Pike.
Ja.
Wo wir jetzt endlich in Kings,
den das, Kingsmood,
das die, der, the Kingsmood gesehen haben, wo im Prinzip Yara Greyjoy gegen Euron Greyjoy, wie der Bruder von Balon Greyjoy offensichtlich heißt, angetreten sind und beide ihre Argumente vorgebracht haben.
Wahlkampf in einem Tag.
Es war aber tatsächlich Wahlkampf, also weil
ich hatte
der, der die größeren Versprechungen macht.
Ja,
der,
ja.
Also ich werde rüberfahren und hole die Drachen und werde meinen Cock in Daenerys reinstecken, war... Das kann natürlich Yara Greyjoy nicht so einfach.
Also mit dem Versprechen würde ich auch Donald Trump wählen. ja, also ich hatte tatsächlich gehofft irgendwie, dass das Kingsmood doch ein bisschen mehr mit Kämpfen und Action verbunden ist.
Aber
nicht, dass es jetzt spannend oder irgendwie negativ war, aber ich hatte es mir anders vorgestellt.
Mhm.
Aber es endet auf jeden Fall damit, dass Euron Greyjoy, wie Phönix aus der Asche, jetzt zum neuen Lord oder King of the Iron Island gewählt wird. Und Yara und Theon vorwegnehmend oder voraussehend, dass er sie direkt umbringen lassen würde.
Ja.
Was sie ja auch schon selber angekündigt hat, dass sie machen würde, wenn sie an die Macht kommt.
Ja.
Dann deswegen fliehen.
Fliehen, aber auch noch sehr viele Schiffe mitnehmen und sehr viele Männer offensichtlich,
ja,
die auch die Schiffe, also die standen ja anscheinend hinter denen. Also diese ganzen Iron Islands sind jetzt ja quasi gespalten.
Ja, die sind quasi im Bürgerkrieg jetzt, ab jetzt. Oder, naja, okay, wir sind wahrscheinlich mehr am Fliehen. Aber das wird auch ganz interessant, was jetzt... Ich muss zum einen auch mal sagen, ich fand diesen Plan von ihm, rüberzufahren und Daenerys zu holen. Also ich meine, ich schätze mal, wir denken alle, dass er nicht am Ende mit ihr glücklich vermählt auf dem Thron sitzen wird. Aber das ist natürlich schon eine ganz schön clevere Idee. So, auf die ich auch nicht gekommen wäre, denn woher sollen sie die Schiffe kriegen? Klar, entweder aus Slaver's Bay, von denen wussten wir, dass sie viele Schiffe hatten, davon sind jetzt einige abgebrannt, die haben aber bestimmt noch ein paar, oder eben, wenn sie die Schiffe aus Westeros kriegt, dann kann sie nur von den Ironborn kriegen. Das ist also...
Und er gibt ja auch gleich dann den Auftrag, die Schiffe, die geklaut wurden, ja, wir bauen die schnell nach. Jeder muss so eine Planke in der Hand haben und wir müssen das alles bauen, ja.
Ich muss sagen, den Kingsmood haben sie ein bisschen verkackt, weil in den Büchern da, also ich, in der Serie ist es mir gar nicht klar geworden, warum er überhaupt gewählt wurde,
nee,
weil ja die ganze Flotte flieht vor ihm, das müssen ja schon einige sein, also pro Schiff sind es vielleicht 50 Leute und okay, das waren vielleicht 300, 400 Schiffe, keine Ahnung, in der Einstellung sah man es halt nicht richtig. Aber das muss eine ganze gewaltige Menge sein. Aber trotzdem wurde Euron zum König gewählt. Das habe ich nicht verstanden. In den Büchern ist es halt so, er hat auch den Plan, mit Daenerys Hilfe Westeros zu erobern.
Mhm.
Aber er hat nicht den Plan, sie zu heiraten, sondern ihre Drachen zu zähmen. Und da wird er halt auch gefragt, wie willst du das schaffen? Wie willst du Drachen zähmen? Das geht nicht. Und dann hat er ein Drachenhorn. Und das Drachenhorn hilft, also soll der Legende nach Drachen zähmen können. Also,
okay.
Du bläst da rein, die Drachen folgen dir und du kannst ihnen dann Befehle geben. Deswegen wird er dann gewählt.
So, und okay, das
macht
das dann
überhaupt keinen Sinn.
Nee, ich fand es auch, dass sie es relativ verkackt haben. Also was heißt verkackt haben? Also das nicht, aber okay, man hat schon gemerkt, dass er mehr die Leute hinter sich hat. Aber man hat dann jetzt nicht im Endeffekt den Prozess gesehen, wie jetzt gesagt wird, okay, wir wollen jetzt wirklich dich.
Genau, ja, also ich meine, wenn es darum geht, so hier sind 100 Leute, derjenige, der die meisten überzeugen kann, der wird der neue König, dann hat das schon Sinn gemacht, das, was wir gesehen haben.
Mhm.
Aber klar, also dass das wirklich das Auswahlverfahren ist, einfach nur, die dürfen beide reden und wer dann quasi den lautesten Applaus kriegt, der wird König, das ist in der Tat ein bisschen...
Ja, aber stimmt, so fand ich es in der Serie halt auch ein bisschen unüberzeugend irgendwie, warum jetzt er irgendwie der Auserwählte ist, in Anführungsstrichen. Also da hat mir irgendwie noch ein bisschen was gefehlt, so... Ich meine, es war wirklich im Endeffekt nur so eine wirklich haltlose Versprechung, weil wir haben jetzt auch Euron erzählt natürlich, dass er viel umhergesegelt ist und alles Mögliche gesehen hat und er scheint ja auch immerhin, na gut, viele werden von der Mother of Dragons schon gehört haben, aber so ein richtiges Argument, warum er die jetzt überzeugen will, außer dass er anscheinend einen Cock hat.
Naja.
Im Gegensatz zu Theon und Yara.
Naja, meint ja auch schon, okay, mit den Schiffen. Die Schiffe werden sie rumkriegen.
Ja,
aber, stimmt. Aber na klar, so zu sagen, wir bauen jetzt erstmal diese gigantische Flotte, dann fahren wir rüber und dann hoffen wir, dass es klappt. Da, ne, da fehlt natürlich was. Und das ist ziemlich genau ein Drachenhorn, würde ich sagen, das fehlt. Wenn er das gezeigt hätte oder gesagt hätte, dass er sowas hat, das würde eine ganze Menge mehr Sinn machen, dass er dann so einstimmig gewählt wird. Aber... Also ich meine, wenn er das im Buch hat und auch wie dieser Charakter jetzt so richtig aus dem Nichts in die Serie gekommen ist,
ja,
da, dann wird er schon noch, das wird er schon noch auspacken, dieses Horn, oder zumindest wird irgendwie, wird da mehr dahinter sein, hinter einfach nur diesem haltlosen Plan. Aber das ist auch an sich schon sehr interessant zu erfahren für mich, dass es anscheinend zumindest die Möglichkeit gibt, auf diese Art und Weise die Drachen zu zähmen. Und also ich meine, sogar in Game of Thrones ist an diesen ganzen Legenden und Geschichten ja immer irgendwas dran. Das bedeutet, es gibt anscheinend schon die Möglichkeit, dass noch jemand anderes außer Daenerys irgendwann mal auf diesen Drachen reiten oder sie vielleicht beherrschen wird. Also ich meine, natürlich gab es
auch vorher, noch so ein Drachenhorn gibt, also das ist natürlich...
Die Frage ist auch, woher er das hat.
Oder auf seinen Reisen gefunden.
Genau, einfach.
Und vielleicht so war er in Valyria, wo es vielleicht sowas gibt.
Das kann gut sein, ja.
Ja, also auch in den Büchern. Ich glaube, in den Büchern passiert schon in Storm of Swords, da taucht er wieder auf.
Welches ist das?
Das dritte.
Ah, okay.
Und die Greyjoy-Geschichte, die wurde ja ganz weit nach hinten verlagert. Also ja. Die hat man ja nach der dritten Staffel, glaube ich, gar nicht mehr gesehen, bis auf Yara, ganz kurz. Die,
als sie versucht hat, Theon zu retten.
Genau, die versucht dann noch, die wird irgendwann noch von Stannis gefangen genommen, aber ich weiß gerade nicht mehr warum. Aber auf jeden Fall wird Euron ein viel größerer Charakter in den Büchern und wird auch, also der Grund, warum er nicht mehr in den Iron Islands ist, er wurde verbannt, weil er einfach zu grausam war und er ist so ein Äquivalent zu Ramsay.
Also,
hat auch, also es wird kein Hehl draus gemacht, wenn er noch in den Iron Islands wäre, dann würde es hier Bürgerkrieg geben oder dann würde er nach der Macht streben.
Mhm.
Ja, was sie schon ganz gut gemacht haben in der Serie, also wie sie ihn eingeführt haben, da
ja.
Hat man das schon festgestellt. Na gut, er taucht auf und bringt als erstes seinen Bruder
um. Genau, und auch heute, ne, also er wird, das wird ihm, also niemand hat es gesehen, aber Yara weiß sofort, dass er es war.
Ja.
Und er sagt auch sofort so, ja, na klar war ich das, so, ja, alle können euch das schon denken, ja. Ganz offensichtlich. Na klar, und ich hätte es noch viel früher machen sollen.
Ja. Das ist das, was ihr mir vorwerfen könnt.
Ja.
Was auch so ein cooles Goodie war für die Buchleser, war, in den Büchern heißt das nur, Balon hat einen Sturm umgebracht. Das heißt, es gab einen Sturm wie in der Serie und dann ist er von der Brücke gefallen. Also im Endeffekt hat der Sturm ihn umgebracht und in der Serie sagt er ja wortwörtlich, I am the storm.
Ja.
Was ziemlich cool war.
Ah ja, na klar, das ist ein ziemliches Goodie, ja. Und ich meine, also niemand kann mir erzählen, dass der Mann, der da seit ewigen Zeiten lebt und der König ist, bei einem Sturm von der Brücke fällt. Also das war schon. Ich meine, das passiert ja wahrscheinlich trotzdem noch alle Nasen lang und gerade alten Leuten in einem Sturm. Ja. Aber das so ist es natürlich. Also es ist sicherlich auch cool, das so dunkel zu lassen, aber das gerade wenn es in den Büchern nicht gezeigt wird und dann in der Serie das zu zeigen und er sagt dann auch diese Worte, das ist schon ein ziemlich cooles Goodie auf jeden Fall.
Das erklärt zum Beispiel auch, warum, als er auftaucht beim Kingsmoot, die beiden Geschwister da so unruhig werden.
Ja.
Sehen ihn und denken sich, scheiße, was passiert jetzt?
Mhm. Stimmt, das haben sie gut rübergebracht, ja. Also vorher war es ja eine relativ... Also ich fand es auch krass, dass die ganzen, bevor jetzt Euron Greyjoy ankam, dass sie erstmal, also gut, dass sie ein bisschen Yara anzweifeln, okay, aber dass sie dann sagen, warum sollten wir dir folgen, wenn wir den rechtmäßigen Sohn von... Wo doch, glaube ich, jeder weiß, was mit Theon passiert ist und dass der kein Anführer mehr ist. Und vorher eigentlich nicht so der taffe Kerl war. Also war schon von Anfang an irgendwie klar, dass Yara eher eigentlich die...
Naja, die Erbfolge, die männliche Erbfolge ist halt nun mal...
Aber offensichtlich gibt es ja nicht eine Erbfolge.
Die gibt es nicht, aber also die ist natürlich schon irgendwie in den Köpfen der Menschen.
Das sind diese Sexisten da.
Diese Sexisten, ja.
Und dann gibt es eben noch, um ihn so richtig zu, wie heißt das, vereidigen, gibt es dann halt noch das Ritual, dass er ertrunken wird, ertränkt wird und dann eben
neugeboren als König, in Anführungsstrichen, der Iron Islands.
Und die noch da geblieben sind, was für mich jetzt momentan so wirkt, als ob es weniger wären als die geflohen sind.
Also das Gefühl habe ich dann doch eher nicht, muss ich sagen.
Ja, es wird nicht so sein.
Dass es so ein Fluch der Karibik-Ding ist, also die Guten können ein Schiff auch zu zweit steuern und auch mal fünf Schiffe zu viert in Notfall und ich glaube, die wären ja sonst auch wahrscheinlich gar nicht geflohen, wenn das die überwältigende Mehrheit gewesen wäre.
Eben. Dann aber, hätten ja auch die Leute nicht so abgestimmt.
Ja, aber die Iron Islands sind jetzt auf jeden Fall, weder Euron wird in der Lage sein, jetzt irgendwie groß Krieg gegen das Festland zu führen, noch wird die geflohene Truppe.
Na, also ich denke mal, der wird an seinem Plan festhalten.
Genau, der wird jetzt einfach nur Schiffe bauen.
Weil wo wird, also die Frage ist ja eher für mich, wo jetzt Yara und...
Das wird äußerst interessant.
Theon hinwollen.
das, da könnte man, also bleiben sie in Westeros ist die Frage, aber zu wem würden sie gehen?
Ja, wenn denn noch die Starks.
Klar, ja, aber die Starks gibt es ja momentan nicht mehr, offiziell, also...
Ja, also geht, will, versucht Theon wieder mit Sansa Kontakt aufzunehmen?
Stimmt, er weiß natürlich, wo sie ist. Ja, das ist ein guter Hinweis. Naja, das wäre ja ein Traum für uns alle, die die Starks wieder in Winterfell setzen sehen wollen. Noch mehr Truppen. Auch wenn jetzt es natürlich zwischen der Wall und Winterfell keinen richtigen Seeweg gibt, aber die
Iron Bauen einen hin.
Die bauen einen Kanal, das ist kein Problem.
Das sind bestimmt Zauberschiffe, die dann auch im Eis schwimmen können.
Also ist für mich die Frage, wo die jetzt hinfliegen wollen. Also, können die nicht auch nach Marine wollen?
Das wäre auch eine Möglichkeit.
Ja, warum?
Naja, um jetzt schon zu Daenerys zu gehen und zu sagen,
guck mal,
da kommt gleich ein Verrückter rüber, der will aber ganz bestimmt nicht dein Bestes, sondern nur sein Bestes.
Und wir haben hier Schiffe.
Und wir haben auch Schiffe. Das wäre tatsächlich auch eine Option.
Das wäre interessant, ja.
Und dann schart sie langsam alle Eunuchen um sich.
Ja. Also Yara hat ja auch nicht das Ziel, um was anzugreifen eigentlich, also
nee,
nicht auf dem Festland.
Nee.
Eher das Gegenteil, dass sie eben die Flotte stärken will, das sagt sie ja. Ja, und dann... Ja, entweder werden die Piraten und überfallen einfach alles oder unterstützen irgendjemanden, der eine Flotte braucht.
Ich richte ein gutes Spin-off. Die Piraten von
Westeros. Die Piraten von Westeros. Ja. Es gibt schon so viele gute Spin-offs, die man machen
kann. Aber das ist schon natürlich gutes Spin-off, ja. Ja. Stiefelriemen Theon und...
Aber dann gehen wir doch rüber nach Meereen, beziehungsweise nach Essos. Was war Meereen? Tyrion hat... Ah ja, da kam ja eine rote Priesterin.
Ja, eine Priesterin des Lord of Lights.
Ja.
Nee, das war eine andere, die wir auf seiner Reise schon gesehen haben.
Doch, ich glaube, das war die, oder?
Nee, das war eine Asiatin. Andere. Ja, das war eine Asiatin.
Aber wir haben die aber schon mal gesehen irgendwo.
Das oder? Kann ich nicht. Kann
nee, ich glaube, das war nur in dem Trailer, da war sie sehr markant einmal eingeblendet, hat aber keine Sprechrolle.
Ah, okay, dann ist mir das so hängen geblieben. Okay, aber wir sehen eine Red Priestess, wie es auch Melisandre ist. Melisandre ein bisschen jünger, nicht ganz so rothaarig und genauso heiß, nicht ganz so heiß.
Wir gucken sie uns nochmal ein, zwei Folgen an und dann fällen wir ein abschließendes Urteil.
Richtig, ja.
Man soll nichts überstürzen. Vielleicht sehen wir sie auch nochmal in ihrer wahren Form.
So, stimmt, das kommt ja auch noch dazu.
Einer der Gründe, warum ich die erste Folge nicht so mochte.
Sie nehmen einem alles.
Ja.
Folge muss man aber auch, finde ich, lobend erwähnen. Es gab mal wieder Brüste und Penisse zu sehen.
Stimmt.
Ja, das hat die Serie ja echt lange vernachlässigt.
Das haben wir natürlich vergessen zu erwähnen, als wir in Braavos waren.
Kaum sind wir wieder am Theater, geht's wieder rund, so wie wir das mögen.
Aber immer noch keine Sexszene.
Immer noch keine Sexszene, ja.
Auch keine Vergewaltigungsszene.
Nichts. Das kommt aber
noch. Das ist schade, aber wir haben, ja, Penis.
Ja, ja. Mit zwei Warzen drauf auch noch.
Oh, da hast du aber genauer hingeguckt.
Nee, er hat es gesagt.
Achso, ah ja. Ich dachte auch erst, dass es eine Frau wäre, die ihn spielt, also die
Joffrey
spielt. Ja. Und dass es eine Prothese wäre, aber...
Nein.
War's, nee, das war's offensichtlich nicht. Wie dem auch sei... Die rote Priesterin sagt eigentlich, dass, wie heißt es nochmal, der Lord of Light, sie sieht in dem Lord of Light, den Lord of Light sieht sie in Daenerys. Der Lord of Light ist ja ihr Gott und der Prince who was promised ist für sie Daenerys, die eben auch verschiedene Aspekte der Prophezeiung erfüllt. Die kann Mama bestimmt gleich nochmal wiederholen, nämlich aus der Asche auferstanden.
Ja, hauptsächlich durch Feuer gehen, glaube ich. Das reicht schon eigentlich, um zum neuen Auserwählten zu werden. Was ja jetzt auch tatsächlich keine kleine Aufgabe ist, aber ja, das hat sie tatsächlich gemacht. Und sie hat das besser gemacht, als es Jon Snow oder Stannis Baratheon gemacht haben.
Stannis Baratheon hat das doch nie gemacht,
oder? Der hat das nie gemacht. Der hat andere mehr da durchgehen lassen, aber die kamen am anderen Ende irgendwie anders raus.
Der hat das nie gemacht.
Er hat das Schwert aus dem Feuer gezogen, das hat sie mehrmals gesagt, aber das scheint ja auszureichen.
Es gibt anscheinend mehrere Punkte, die in dieser Prophezeiung erfüllt werden müssen. Raised from the Dead ist, glaube ich, auch eins von denen. Das hat Jon Snow besser erfüllt als Daenerys.
Ja.
Stannis. Fällt völlig weg. Ja, das ist schon
irgendwie so im Rückblick hätte man gleich erkennen können, dass der das nicht war.
Ja, da hat jemand wirklich aufs falsche Pferd gesetzt. Das spricht ja Barriss auch an, dass die Melisandre, die andere Red Priestess, ja auf das falsche Pferd gesetzt hat, nämlich auf Stannis Baratheon, und der ist jetzt tot. Mhm. Was sich anscheinend auch nach Essos umgesprochen hat, nach Meereen. Und es wirkt ein bisschen so. Also Tyrion, der will das für sich nutzen natürlich, um die Leute hinter sich zu bringen. Varys ist ein bisschen skeptisch.
Ja, ich glaube, also zum einen jetzt in der Szene, aber ich glaube auch schon in anderen Szenen klang so ganz leicht durch, dass dieser Magier, der ihn damals verstümmelt hat, dass der auch ein bisschen irgendwie, also entweder, dass der ein Anhänger des Lord of Lights war oder zumindest irgendeine Art von Beschwörung in diese Richtung durchführen wollte.
Ja.
Und dass er deswegen vielleicht auch noch ein bisschen skeptischer gegenüber den Anhängern des Lord of Lights ist, als er sowieso schon allen Leuten ist gegenüber.
Ich glaube, in der dritten Staffel gibt es eine Unterredung zwischen Varys und Tyrion, wo er dann darauf eingeht, was mit ihm passiert
genau.
ist. Und dann erwähnt er, dass er seitdem eben schwarze Magie verabschiedet.
Genau, ja. Und dass die Leute oder die Anhänger des Lord of Lights sowas beherrschen, das ist ja inzwischen hinlänglich bekannt, mit ihm sicherlich auch.
Ja, das haben wir ja auch schon öfters gesehen.
Ja.
Ja, also ich finde, ich kann mit den Tyrion-Szenen dieses, ich wollte gerade sagen, Semester.
Dieses Semester?
Ja.
Diese Season irgendwie überhaupt nichts anfangen, weil da wirklich nichts passiert.
Ja.
Also die,
ja.
Es würde reichen, wenn irgendjemand dann sagen würde, ja, Tyrion verwaltet das gut, oder wenn es am Anfang oder mitten, jetzt in der fünften Staffel, wenn es da diese eine Szene gegeben hätte, hätte es völlig ausgereicht, aber bei den anderen Szenen, gut, da ist das eine Mal die Flotte abgebrannt, aber es hätte auch gereicht, wenn irgendjemand gesagt hätte, es gibt noch Unruhen in der Stadt.
Genau, dann hat er die Szene mit den Drachen, die eine super gute Szene war, aber also man hat dann auch nicht mehr erfahren, so sind die Drachen jetzt frei, sind die noch da, fliegen die gerade rum, werden die wieder stärker, was ist passiert?
Er hatte ein paar, also ziemlich viele Filler-Szenen, die einfach nur zeigen, ach guck mal, hier ist euer Lieblingscharakter,
er
macht ein paar Peniswitze.
Ja, das funktioniert auch noch, also die Szenen sind lustig.
Die, gerade wo du es angesprochen hast, gerade weil er um Varys Vergangenheit weiß und so, dann irgendwie ein bisschen noch blöder wirken, weil Varys hat sich ihm ja irgendwie geöffnet in gewisser Weise und gerade Tyrion hat ja auch ein Martyrium. Und müsste ja eigentlich noch ein bisschen mehr Feingefühl dazu haben. Aber gut, die haben sich darauf geeinigt, dass sie. Also er hat sich für sie beide darauf geeinigt, ich mache jetzt Peniswitze, du machst Zwergenwitze. Du denkst sie zumindest, ja. Also es gibt immer so ein paar lustige Sprüche, aber ich gebe dir da insofern recht, dass ein paar, also dass man das auch hätte kondensieren können.
Ja.
Oder komprimieren können eher.
Also die lustigen Sprüche sind, glaube ich, schon auch nötig, so ein bisschen Comic Relief in so einer durchaus ernsten Serie. Und eben, es ist halt auch nun mal ein Lieblingscharakter von vielen. Ja. Aber wir haben halt in den 5 Staffeln davor gesehen, dass es das alles gab und es ist noch was passiert.
Also wenn jetzt jemand ein YouTube-Video macht, Best of Tyrion, dann wird bislang wahrscheinlich
bis Staffel 5.
Ja. Genau, ja, richtig. Also da hast du schon recht, da passiert nicht so viel.
Also vielleicht noch That's What I Do.
Ja, I drink and I know things.
Ja, vielleicht wäre noch ein Spruch, der so ein One-Liner, der noch ganz gut war, aber...
Aber bis jetzt hatte er die halt auch eben, wenn wirklich was passiert ist.
Richtig,
das war die Sache.
Ich habe, zum Beispiel, wenn ich das jetzt mit der zweiten Staffel irgendwie vergleiche, da war er auch in einer ähnlichen Position und da haben aber seine Handlung Hand und Fuß gehabt und er hat auch sehr viele solcher Szenen gehabt und da hat man gemerkt, da hat sich was bewegt, vor allen Dingen hier, wie er die Catelyn Stark manipuliert hat.
Ja.
Und hier habe ich so das Gefühl, er macht alles falsch. Also er versucht ja auch die Herrscher in, wie heißen die anderen Städte?
Die
Volantis.
Volantis, Astapor, Yunkai und Meereen. Genau. Ja. Volantis ist nicht dabei, glaube ich.
Astapor,
Yunkai und Meereen, glaube ich.
Das ist Slaver's Bay.
Ja, aber Meereen, da sind sie ja. Und die drei Herrscher, die aus den anderen Städten
kommen, das sind die drei.
Also da, wo die Huren und den Wein quasi anbietet.
Genau, ja.
Ja, er stellt sie dann irgendwie zufrieden mit dem, was er ihnen anbietet, bringt dann aber andere Leute gegen sich auf.
Mhm.
Und ich habe fast schon so die Vermutung, dass Greyhorn sich noch gegen ihn stellen wird, weil er ist irgendwie nicht so... Ich glaube, was er da nicht so einsieht, ist, dass er da nicht so vorgehen kann wie in Westeros, weil da dann doch die Gräben zu tief sind. Mhm. Und das passt halt nicht zu dem Charakter, weil er dann doch sehr gut durchdacht war und die Leute gut, was er ja auch einmal zu Shay sagt, er outthinkt sie, er outsmartet sie, also er kann sie gegeneinander ausspielen.
Ja, und er benutzt sie. Ja, und Grey Worm sagt ja auch zu ihm, nee, das ist, die machen das hier immer so, dass sie dich benutzen.
Ja.
So, egal was du anstellst, das wird immer so ausgehen.
Also es kann einerseits entweder so sein, dass er seine Lektion jetzt noch lernen muss, oder dass er noch was ganz anderes im Hinterkopf hat oder eben das gemacht hat, um erstmal Ruhe einzubringen, bis Daenerys wiederkommt und dann mit den Drachen voll Feuer gegangen wird oder was weiß ich was. Also das, ich glaube nicht, dass die Tyrion so in den Sand setzen, dass er jetzt nicht noch irgendwie...
Das glaube ich auch nicht, aber man hat ja auch schon bei Daenerys so in der dritten Staffel, glaube ich, war es, da haben sich auch viele beschwert, dass es sehr langsam vorangeht und dass so diese ganze Slaver's Bay-Geschichte sehr ausgeweitet wurde, einfach um sie zwar immer noch aktuell zu halten, aber um andere Storylines vielleicht aufzuholen oder relevanter zu machen.
Das, ist aber,
das erscheint mir jetzt gerade wieder genauso zu passieren mit Tyrion. Also sobald man in Meereen oder irgendwo in der Slaver's Bay ankommt, verzögert sich einfach alles direkt mal um eine Staffel.
Das ist aber, glaube ich, so, das ist auch wahrscheinlich den Büchern geschuldet, weil doch 3 und 4, das dritte und das vierte Buch, glaube ich, nur jeweils irgendwie eine Hälfte und die andere Hälfte der Charaktere irgendwie widerspiegelt. Also in Buch 3 hast du meinetwegen nichts mit Arya, nichts mit Daenerys und so weiter. Ich glaube, bis so. Und im vierten hast du dann, genau, oder 4 und 5.
Genau.
Dass du es irgendwie so geteilt hast und dass natürlich in der Serie sich das nicht unbedingt leisten können, außer mit Brandon Starr, den einfach mal da eine Staffel im Baum liegen lassen kannst. Und dass dann deswegen wahrscheinlich gerade bei Daenerys, ja, Daenerys hat mich ja auch in der fünften Staffel relativ angekotzt. Das lag nicht nur daran, dass da nichts vorangegangen ist, das lag auch an ihren Entscheidungen. Da lag es zum Beispiel unter anderem daran, dass sie halt jetzt zum Beispiel diese Sklavenkämpfe nicht zulassen wollte, obwohl das auf anscheinend eine richtig große Kultur spielt. Natürlich ist auch wieder ein cooler Charakter zu, dass sie natürlich die Sklaverei ganz abschaffen will, aber in dem Mittelalter oder in der mittelalterlichen Welt, dann denke ich mal ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, was dann halt Tyrion jetzt reingebracht hat, vielleicht ein bisschen zu viel, dass das helfen könnte. Was mir bei Meereen noch auffällt, ist, dass es ganz krass ist, dass du irgendwie nur so 2 Schauplätze hast. Also du hast irgendwie diese hohe Treppe und du hast den anderen Saal. Du hast überhaupt kein Gefühl dafür, wie groß die Stadt ist, außer mal, wenn jetzt da die Schiffe brennen.
Mhm.
Aber ich weiß nicht, ob das am Production Value liegt, irgendwie, dass sie da nicht mehr zahlen. Also bei King's Landing habe ich zum Beispiel eine bessere Vorstellung.
Ja.
Wie es mag auch sein, dass es daran liegt, dass mehrere Staffeln sind. Aber irgendwie, wir sehen immer nur so ganz kleine Schauplätze und es wird alles so ein bisschen...
Ja, aber ich glaube, das liegt nicht unbedingt daran, dass sie sich das nicht leisten können oder wollen. Ich glaube, das ist, also wenn ich jetzt eine Staffel oder sagen wir mal anderthalb zurückdenke, da war das noch ganz anders. Da sieht man, hat man diese große Figur auf dieser riesigen Pyramide im Kopf und da hat man auch Szenen wie die Straßen patrouillieren, die Unsullied und wie Ser Barristan und so weiter. Also da hat man schon einen plastischen Eindruck von der Stadt gekriegt.
Okay,
ich glaube, inzwischen sagen sie einfach, okay, ne, entweder ihr habt jetzt einen Eindruck gewonnen oder nicht, aber wir zeigen euch jetzt, wir haben auch keine Zeit mehr für so Panorama-Shots oder so über die Pyramide.
Okay, es kann schon sein, aber wo es auf jeden Fall so ist, ist in Dorne. Da hast du nämlich nur diesen Garten in Sevilla gesehen, wo ich schon mal war. Und das ist die einzige Szenerie, die sie da haben. Und
ansonsten so.
Wenn man dann das Intro sieht, dann sieht man, wie groß der Süden da ist, aber wir sind immer nur in diesem einen Ort. Und wir haben ja Dorne schon wieder nicht gesehen. Also ich frage mich, was sie jetzt da noch, ob die ja noch irgendwas draus machen.
Also ich glaube, wenn wir Dorne das nächste Mal sehen, dann muss erst passieren, dass Cersei und Jaime in King's Landing wieder die Macht oder mehr Macht haben, um dann anzufangen, die Mörder ihrer Tochter zur Rechenschaft ziehen zu wollen. Solange das nicht passiert, und die haben wir heute wieder die ganze Folge nicht gesehen.
Nee.
Das heißt, es wird frühestens nach der nächsten Folge der Fall sein und eher noch dauern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir Dorn diese Staffel gar nicht mehr sehen und vielleicht nur noch ein, zwei Mal Erwähnung finden.
Ja, das ist wirklich ein Coitus Interruptus.
Also das ist
nach der ersten Folge direkt zack, weg.
Ja.
Aber wir schweifen ein bisschen ab.
Ja.
Was haben wir noch zu Meereen zu sagen?
Ich würde sagen, in Meereen ist nicht mehr viel passiert. Wir haben allerdings die Hauptperson aus Meereen, die gerade nicht da ist, gesehen. Die Khaleesi Daenerys, die jetzt gerade, also was so passiert ist im Endeffekt, wir sehen sie nur aufbrechen mit lauter Dothraki. Wir fühlen uns an die ersten 2 Staffeln erinnert, an denen wir diese Bilder eigentlich ständig gesehen haben. Sie reitend auf dem einzigen Schimmel.
Ja, Daryn Harris mit einem braunen Pferd und alle anderen schwarze, oder war das so?
Naja, also schwarze und braune Pferde habe ich gesehen, Rappen. Aber sie hat auf jeden Fall den einzigen Schimmel.
Braunes Pferd? Rappen sind schwarze, oder?
Rappen sind schwarze, ja, Schimmel sind weiße.
Da gibt es noch die Gefleckten.
Es gibt noch
sind
die
das vielleicht Rappen?
Nee, die Rappen sind schwarze, aber ich komme jetzt auch nicht drauf, wie braune
Zebras
Pferde
Zebras gibt es noch?
Die gibt's, ja. Ja, und Zebra hat da keiner, das ist ja enttäuschend. Nee, muss ich mal sagen, muss ich mal enttäuschen.
Wir könnten Zebra dann reiten, Greyworm.
Nee. The House of Black and White.
Ja, stimmt. Chuck Nagar wird am Ende
über Zebra. Arya Stark wird am Ende auf dem Zebra reiten, bis sie es kommen.
Wir kennen uns mit Pferden nicht aus, außer mit Schimmel und...
Also ich frage mich auf jeden Fall, warum sie in der ganzen... Warum die weiße Pferde haben, aber scheinbar nur eins.
Aber naja, ist gut.
Sei es wie es sei. Wir sehen, wie sie aufbricht und wir sehen auch eine... Naja, eine dieser... bei Daenerys immer so ein bisschen überhöhten emotionalen Momente, aber auch durchaus wieder so was Charakterprägendes, nämlich wie sie jetzt Jorah endgültig oder zumindest vorläufig endgültig vergibt, obwohl sie eigentlich schon klar gemacht hatte, dass das niemals wieder passieren würde. Aber sie vergibt ihm und sie verbietet ihm auch, jetzt quasi loszureiten und sein trauriges, einsames Ende zu finden, sondern sie befiehlt ihm, weiter an ihrer Seite zu bleiben und sich gefälligst jetzt mal ruckzuck von dieser unheilbaren Krankheit zu heilen.
Das ist aber auch ein cooler Befehl, ne?
Das ist ein ziemlich guter Befehl,
Du musst ein Gegengift finden. Und er erweicht sein steinernes Herz. Nein, noch nicht. Er weicht ein bisschen. Vielleicht hat er die Friendzone doch irgendwie noch überstanden. Oder ihm reicht es inzwischen wirklich, der väterliche Freund zu sein.
Ja,
nachdem er aus der ersten Reihe in der letzten Folge noch mal länger den Blick riskiert hat, sie nackt zu sehen. Vielleicht reicht ihm das auf seine alten Tage.
Für immer eingebrannt in die Netzhaut. Das reicht jetzt, ja.
Oder er hat vielleicht gedacht so, du bist aber älter geworden. Kann auch sein, dass er jetzt ein bisschen... Nee, aber ihn erweicht es natürlich auch. Unglaublich, aber... das war noch die Nachwirkung von, dass er sie gerettet hat bei diesem Drachending.
Genau, bei dem Drachending, dass er da zurückkam. Und dass er jetzt auch schon wieder ohne zu murren direkt losgeritten ist um die halbe Welt, um sie wieder zu befreien.
Also er hat sie auf jeden Fall insofern überzeugt, dass er sie nicht verraten wollte. Also er hatte das natürlich ganz am Anfang als Plan, aber selbst wir als Zuschauer wussten ja schon die ganze Zeit, dass der ihr verfallen ist.
Spätestens als sie aus dem Feuer gekommen ist und er hat sie ja davor auch schon gerettet vor den Beinen.
Er zeigt ihr auch endlich... Also er hat ja letzte Folge schon Daryna Harris.
Daryna
Harris hat es rausgefunden.
Ja, es ist
und
raus.
Ihr zeigt das natürlich, dass er Grayscale hat, aber sie steht trotzdem zu ihm. Ja, es war ein ganz netter Moment.
Ja, also ich muss sagen, das war... Also mich kriegen diese Momente, die genau das wollen, so emotional sein, die kriegen mich schon in der letzten Folge, so als ich Sansa und Jon wieder gesehen habe und auch das Ende mit ihr. Das war schon ganz schön bombastisch. Das waren schon so Gänsehautmomente. Der hier war jetzt ein bisschen weniger so. Also es war schon eine ganz rührende Szene, weil wir die beiden Charaktere jetzt auch echt schon ziemlich lange kennen und verfolgen. Aber es war dann doch mehr so, okay, mich interessiert jetzt aber, was passiert. So, okay, sie hat jetzt die ganzen Dothraki wieder, jetzt reitet sie los, aber wohin? Reitet sie wieder zurück nach Meereen? Wo ist der Sinn da dahinter? Aber wo soll sie sonst hin? Was wird passieren?
Das war so eine Szene, man hätte sich gefragt, was ist jetzt eigentlich mit Jorah, wenn sie jetzt nicht das gezeigt hätten, warum ist er jetzt immer noch dabei, hätte man sich gefragt. Aber das ist auch so eine Szene, genauso hätte man mal zeigen können, Bronn, wann ist der denn von dem Schiff mit Jaime Lannister irgendwann runtergegangen? Also sowas hätte man ja auch mal zeigen können. Also das ist
Hat man den schon überhaupt
Bronn
gesehen?
Bronn hat mir noch nicht,
Den haben wir gar nicht gesehen.
Wir gehen jetzt davon aus, dass er wieder abgeliefert wurde.
Ja, klar, aber stimmt. Wir haben ihn überhaupt noch gar nicht gesehen. Tatsache. Also,
vielleicht hat er auch die schönste Frau.
Ja, ich wollte ja wieder eine schönere. Ach so, die. Nee, aber
ich meine jetzt die von.
Von den Sandslakes.
Ja.
Nee, ihm wurde ja von Jaime, als er ihn rekrutiert hat, versprochen, dass er einen besseren Adelstitel und eine bessere Frau und
Also, das haben wir auf jeden Fall noch nicht gesehen.
Tatsache. Naja, den sehen wir erst wieder, wenn jemand seine Hilfe braucht.
Also, in dem einen Trailer sieht man, wie der Podrick von hinten gepackt wird. Und es gab dann ganz lange die Vermutung, dass Podrick dann in der Szene von der Brotherhood oder Banners gepackt wird. Sagt euch das so?
Na klar.
Ja. Und, aber irgendjemand hat anscheinend das Kind von Bronn erkannt. Und das heißt also, Brienne geht ja jetzt zu River Run und möchte mit dem Blackfish verhandeln. Es wird vermutet, dass er da halt schon auf die beiden wartet. Warum auch immer, das weiß ich nicht.
Warum auch immer, das ist interessant. Naja, vermutlich wird er dann von Jaime dahin geschickt. Würden wir erstmal vermuten, denn bis jetzt war der ja derjenige, der ihn bezahlt und damit befehligt hat.
Ja.
Das bleibt spannend. Okay, dann können wir also hoffen, dass wir in diese Staffel zumindest noch was
zu tun. Das kann natürlich sein, dass ein größerer Grund dahinter steckt, dass wir nämlich auf einmal Bronn auftauchen sehen. Wohingegen es jetzt wichtig ist, dass wir Jorah nochmal sehen, weil er in der nächsten Folge direkt am Anfang stirbt.
Das könnte passieren, ja, wobei ich das auch nicht. Also die Galicia hat ihm jetzt befohlen zu überleben und das bedeutet, er wird überleben.
Das ist mein 3-Sterne-Tipp. Das war nämlich mein 3-Sterne-Tipp, dass Jorah in dieser Staffel stirbt. Wir haben am Anfang Tipps abgegeben.
Ja.
Und ich glaube noch, keiner auf irgendeiner Liste ist tot. Ich muss mir
noch die erste Folge anmachen. Ja, das ist noch Halbzeit, aber jetzt sieht für Jorah tatsächlich auch wieder besser
aus. Ja, auf jeden Fall.
Wenn er nicht stirbt,
aber ich bin froh, dass er bei der Khaleesi bleibt, weil wenn er einfach nur weitergeritten wäre,
ja, dann
wäre er
wahrscheinlich nicht gesehen. In dieser Staffel gestorben. Genau. Dann hätten wir seinen Tod nie gesehen, wie beim Haus.
Und dann wäre er wahrscheinlich auch nicht in dieser Staffel gestorben, ja.
Also
ja,
der wäre dann nie wieder aufgetaucht wahrscheinlich, einfach in den Sonnenuntergang geritten. So werden wir, wenn er stirbt, werden wir es sehen und er wird bestimmt auch irgendwann sterben. Aber
vielleicht nicht in dieser Staffel, das ist ja die Sache.
Das wäre bitter für
dich. Aber bislang ist auch keiner tot. Wir hast, ja. Solange wir Dorn nicht sehen, wird auch Ilaria Sand
sterben. Ilaria Sand, ja, Tatsache.
Schade.
Das wird schwer.
Aber gut.
Aber es sind noch Leute gestorben.
Richtig.
Wir haben noch 2 emotionale Abschiede, naja, vielleicht 3 sogar, wenn wir jenseits der Wall begeben.
Genau.
Ich denke, es ist soweit, oder? Wenn wir jetzt so.
Ich glaube, wir haben nichts mehr offen.
Nee.
Alle anderen Handlungsstränge. Samwell, Tali war nicht. King's Landing war überhaupt nicht.
Nee.
Wir hatten auch keinen Ramsay Bolton.
Nein. Das wird dann alles nächste Folge wieder größer werden. Ich schätze mal, da werden wir einen größeren Teil der Zeit in King's Landing verbringen. Würde ich jetzt einfach mal spekulieren. Aber wir sind in der namenlosen Höhle, in der sich
der Three-Eyed Raven.
Und Brandon und wie heißt die Dame?
Mira,
Reed und Hodor und
Hodor
und wie heißt der Wolf?
Summer? Ja. Ach schon, der von dem Kleinen, der von dem ganz Kleinen, der hieß
Shaggy Dog,
genau. Ja. Okay, ja. Summer, okay. Und natürlich ein paar Children of the Forest.
Ja, the Children, wie auch immer.
Children of the Forest.
Ja.
Ja.
Mhm. Ja, und natürlich auch wieder ein paar Rückblicke befinden sich da.
Ja.
Und wir erfahren, dass die Children of the Forest irgendwann vor Urzeiten die White Walker kreiert haben. Ganz schön heftige Revelation, die mir auch in der Serie echt ein bisschen zu kurz kam. Also man sieht, wie sie diesen Mann...
Ja, man hätte das am Ende der Folge bringen können und langsamer in Slow Motion oder was weiß ich was. Also wäre jetzt völlig übertrieben, ich bin ja auch kein Regisseur, aber wenn man das ans Ende gebracht hätte, als What the Fuck Moment, hätte das auch, glaube ich, funktioniert.
Ja.
Sowas relativ am Anfang der Folge.
Also ich hätte zumindest mehr von dieser Transformation gern gesehen. Man sieht, wie diese Augen zu diesen ultrablauen Walker-Augen, aber ich hätte gern gesehen, war dieser Mann, ist der zu diesem Night King geworden? Ist der schon so alt oder und auch mehr, also ich hätte es gerne gesehen und nicht nur quasi die Bestätigung von Brandon gehört, so ihr habt die gemacht, sondern ich hätte das gerne selber gesehen. Und wir erfahren auch, dass sie die selber gemacht haben, quasi im Kampf gegen die Menschen oder vermutlich eher, also wir gehen ja, ich gehe zumindest immer noch davon aus, dass die immer noch ganz stark mit diesen Old Gods und mit diesen Bäumen assoziiert werden, dass einfach nicht mehr an die geglaubt wurde, dass die Bäume abgeholzt wurden und dass sie deswegen die White Walker kreiert haben.
Regenwald abgeholzt, genau.
Genau.
Ja, auch, das ist auch so eine schöne Metapher für die Atombombe, die dann ja von den Menschen kreiert wurde und die dann jetzt so die größte Bedrohung darstellt.
Genau, ja.
Ja, also das ist auch, also die haben in der Folge wirklich 2 ganz große Themen aus den Büchern genommen und sie mehr oder weniger plump erzählt. Für mich hat das jetzt an sich ganz gut geklappt. Das war zum einen Braavos, wie die Stadt gegründet wurde, was dann für mich auch erklärt hat, warum diese Münze, die Arya hat, in der 4. Staffel so eine große Wirkung auf den Schiffskapitän hat. Ja. Und dann natürlich noch die Geschichte mit den White Walkers, die wurde auch ganz schnell erzählt. Dann musste ich mir aber eine Review dazu anschauen. Und das wurde dann kritisiert, dass eben die Entstehung der White Walkers eben auch sehr viel größer durchleuchtet wurde. Aber ich glaube, das hat halt einfach damit zu tun, die ziehen halt ganz krass am Tempo an, weil sie nur noch so und so viele Folgen haben. Was ich aber auch nicht verstehe, weil die machen sich ja den Druck quasi selbst, indem sie sagen, wir haben nur noch so und so viele Folgen.
Ja.
Würde Sinn machen, wenn die Bücher dünn sind. Also wenn man zum Beispiel den Hobbit nimmt und daraus 3 Filme macht, dann denke ich mir, okay, gut, ein Film hätte es gemacht. Die Story, mehr Story war nicht da, aber bei Game of Thrones ganz viele Handlungsstränge so abzuhandeln, nur um dann so wenige Folgen zu haben, habe ich nicht verstanden.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, wir haben jetzt diese eine Folge gesehen. Ja. Wer weiß, ob nicht Brandon in den nächsten Folgen weiter diese Rückblicke startet. Ja. Und ob wir vielleicht noch mehr davon erfahren. Ob nicht zum Beispiel, ne, also dass jetzt Euron das Horn nicht ausgepackt hat, das hat natürlich einiges jetzt oder hat jetzt noch zu Fragen geführt. Aber vielleicht heben sie sich das auch einfach auf, um in der nächsten oder übernächsten Folge sich mehr Zeit dafür zu nehmen.
Oder ich würde sagen, den Handlungsstrang erstmal stringent durchzuziehen. Und dann gibt es eine Spin-off-Serie.
Also die White Walkers.
Ja,
so ein Sitcom.
Es kann ja durchaus sein, dass da auch solche Sachen irgendwie eine Rolle spielen. Das ist natürlich auch anders, als wenn du ein Buch irgendwie erzählst. Also ich wundere mich natürlich auch, warum die Greyjoys so lange nicht drin vorgekommen sind und jetzt auf einmal wieder eine halbwegs tragende Rolle spielen. Also das ist alles schon ein bisschen, glaube ich, auf so ein Ziel hingeschnitten und dann verkürzt man wahrscheinlich. Oder eben, dass vielleicht auch George R. R. Martin sagt, ja, gibt man nur so viel Preis, dass trotzdem noch die Leute meine Bücher lesen. Also, wo es den wahrscheinlich auch nicht mehr interessiert. Also wenn er ausgesorgt hat und in seinem Alter dass du noch einigermaßen über die Bühne bringen soll. Aber das kann schon alles sein. Beziehungsweise, dass auch vielleicht gedacht wird, ja, mich interessiert dann diese ganze Backstory gar nicht so groß oder den normalen Zuschauer, sondern der, den es interessiert, der liest sich noch die Bücher. Wir wollen aber jetzt zum Ziel kommen und es nicht unnötig strecken. Also das ist bei HBO-Serien ja sowieso häufig so, dass sie eigentlich immer eher einen Punkt finden, der gut beendet ist.
Ja, was mir auch allemal lieber ist, das ein bisschen zu schnell vielleicht zu machen im Zweifelsfall, als dann noch eine Staffel, weil jetzt guckt gerade jeder die Serie, also lass uns schön nochmal strecken, neue Geschichten hinzufügen. Ja. Das funktioniert dann oft gar nicht so gut. Und man muss jetzt halt auch ganz ehrlich sagen, also was hätte man, wir wissen, warum die White Walker erschaffen wurden, von wem, und das macht schon auch absolut Sinn. Wie weit hätte man das jetzt diese Folge noch ausdehnen sollen?
Ja.
Ich hätte nur also dafür, dass das jetzt echt so...
Also ich verstehe schon, ich kann mir schon vorstellen, dass es trotzdem ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Serie gerade auch so auf dem Hype-Train ist. Oder das waren schon die letzten paar Staffeln, oder die letzten zwei, drei. Und dass man dann gesagt hat, wir machen es wirklich ein bisschen geschlossener oder wir komprimieren es. Weil ja, heutzutage wirkt eigentlich keine Folge aus der ersten oder zweiten Staffel, da wirkt keine Szene irgendwie überflüssig oder so.
Ja.
Also auch da schon nicht, obwohl viel erzählt wird.
Ja,
manche laufen dann halt in einer Einbahnstraße und ich kann mir, also weil dann halt einfach Randy Baratheon dann einfach auf einmal tot ist. Also das sind ja gerade diese What-the-fuck-Momente. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt sagen, okay, jetzt gibt es vielleicht noch so Handlungsstränge, die wir nie angefangen haben, aber die jetzt noch weiter zu erzählen, macht vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Ja. Und dann eben, wie gesagt, dann gibt es ja halt, also die, ich habe mir auch dann immer die Geschichte von Westeros und auf den Blu-rays sind immer sehr viele noch Hintergrundinformationen. Ich glaube, dann denken sie sich halt, wen das noch interessiert, genauer, dass sie sich das dann eh noch anhören.
Na klar.
Oder die sagen, ja, wir haben noch ein paar Special Scenes auf der Blu-ray oder so.
Ja.
Also man darf natürlich bei allem, wie gut die Serie auch ist, darf man nicht vergessen, dass sie natürlich auch noch Geld
dahinter sehen. Na klar, die ist auch bestimmten Regeln unterworfen.
Ja.
Aber gehen wir wieder zurück.
Aber ich würde dir zustimmen, wenn das noch genauer erzählt wird, das interessiert mich ja, halt. Ja, ich will das jetzt wissen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Vor allem die Geschichte von Braavos, musst du dir anhören. Also die ist geil.
Ich würde auch nicht ausschließen, dass zumindest das irgendwie was mit den White Walkern, das da in Rückblicken vielleicht, falls es die jetzt noch geben wird, dass wir da noch mehr erfahren.
Klar, aber also es wird schon ein bisschen mehr als diese eine Szene, glaube ich, sein. Also wir müssen noch irgendwie herausfinden, genau, also mehr auch seit dieser Aussage von ihr, warum denn sie jetzt sich genötigt gefühlt hat.
Und wie konnten die Menschen das überhaupt schaffen, gegen diese Children und dann die White Walker sich trotzdem noch zu behaupten und beide quasi in die Vergessenheit oder lange Zeit ins Nichts zu
trennen. Ja, Bram the Builder hat irgendwann die Wall gebaut.
Auf jeden Fall. Das wissen wir, aber wie es alles dazu kam, das bleibt aber in der Zukunft abzusehen.
Da es auch zu dem ultimativen Kampf irgendwann kommen wird.
Genau. Na klar,
gut, die Walker wahrscheinlich noch, das nochmal aufgearbeitet in dem Zusammenhang, klar.
Ja. Auf jeden Fall ist am Ende quasi dieser Folge Brandon jetzt mehr oder weniger rituell zum neuen Three-Eyed Raven geworden, weil der alte getötet wurde vom Night King. Und wir sind jetzt übrigens tatsächlich so weit, wie ich es schon so ein bisschen ungewollt vorhergesagt habe, dass die Rückblicke oder dass diese scheinbaren Rückblicke, die Brandon mit dem Three-Eyed Raven durchlebt, dass die tatsächlich oder dass er die beeinflusst in irgendeiner Weise oder von denen beeinflusst wird. Also er, dieser Night King, der Anführer der White Walker, der konnte ihn in seiner Vision, in seinem Traum, in seinem Flashback, was auch immer es war, sehen und berühren und hat daraufhin gespürt oder gemerkt, dass er, wo er sich befindet, dass er bei dem Three-Eyed Raven ist, taucht er also mit seiner gesamten Zombie-Armee und seinen White Walker Boys auf und dann geht's los. Was ich mich gefragt habe, wie konnte Mira mit einem, wir gehen mal davon aus, einfachem Speer diesen einen Walker umbringen?
Wahrscheinlich war es Valyrian Steel.
Lag da einfach rum oder Dragonglass? Ja, das ist. Also wie sie das.
Also, was ich mir eigentlich eher gefragt habe, ist, wie kommen auf einmal die Regisseure von The Walking Dead?
das Make-up sah schon durchaus ähnlich aus. Aber
es sah natürlich hervorragend auch, aber wir hatten alle Zombie-Klischees. Also von wegen, einer opfert sich mit einem Thermal-Detonator.
Ja, also das war schon ähnlich so. Star Wars. Dawn of the Dead in 5 Minuten, diese Szene.
Einer muss die Tür zu halten, einer opfert sich. Also wir hatten alle Zombie-Klischees hier auf jeden Fall mit drin.
Ja,
also
der Wolf opfert sich.
Oh, der Wolf, ja.
Also langsam gibt es nicht mehr viele Direwolves.
Ich glaube, es gibt nur noch eine Nymeria, oder?
Ghost.
Ja, Ghost gibt's noch, ja.
Und Nymeria haben wir schon lange nicht mehr gesehen, oder?
In der ersten Staffel.
Die wurde freigelassen. Das war die, ne?
Ah.
Ja, in den Büchern gründet sie so einen Wolfsclub und die fallen dann über Dörfer her.
Okay, das ist klar, dass sie das in der Serie nicht zeigen. Ja. Aber cool.
Ja.
Ja, es stirbt so ziemlich jeder außer Mira und Brandon.
Ja.
Der fliehen kann, weil er eben noch in Hodor walkt.
Mhm.
Und ihn kontrolliert, dass er eben die Tür zuhält. Was haben wir vorher noch gesehen bei dem Rückblick?
Die Interaktion zwischen Ned Stark und seinem Vater.
Ja.
Ja, fand ich eigentlich ganz interessant.
Ja.
Ja, das war wieder so ein Moment, den du vorhin auch beschrieben hast, der eigentlich quasi nicht nötig war.
Ja.
Und deshalb gerade umso interessanter, weil sich einfach nur, wenn es auch nur 30 Sekunden und nur ein Teil vom Bild, sich Zeit genommen wurde, einfach in Anführungsstrichen Alltagsszenen oder Szenen aus dem Leben der Charaktere zu zeigen, die jetzt nicht ganz eindeutig ein Ziel hatten oder warum wir sie sehen. Ja, das war sehr interessant.
Wenn wir das schon in der letzten Staffel gehabt hätten. Ja, nee, sowas wäre auch geil gewesen, früher schon. Aber klar, die Szene, die angedeutet wurde, ist ja, dass Ned Stark, glaube ich, zu John Arryn kam, weil er war damals ja glaube ich, auch ein, so wie Theon, ein, wie heißt es nochmal?
Ein Mündel.
Mündel, genau. Das wurde, glaube ich, in der Szene irgendwie angedeutet nochmal als Backstory. Und dann kam halt der Überfall der White Walkers, weil der Walker ihn angefasst hat, weil sich Brandon natürlich, das ist auch wieder ein Klischee, dass der Lehrling...
Da musste ich sehr an Star Wars Episode 5 denken, dass du so viel willst von deinem Meister, der dir die Macht zeigt und dann, also jetzt in dem Fall brichst du nicht zu früh auf, sondern du rufst die Bösen zu früh zu dir. Und bist noch nicht bereit und musst es dann aber irgendwie richten. Nur jetzt kann er nicht mehr zurückkommen, um seine Ausbildung abzuschließen, denn alle sterben. Unter anderem auch Hodor in einer sehr bewegenden Szene.
Ich muss sagen, das hat mich auch sehr bewegt. Also, weil das haben sie auch echt gut gemacht, dass Hodor, auch wenn er halt immer nur Hodor sagen kann, du merkst trotzdem irgendwie, wie er reagiert. Das haben sie auch noch mal kurz vorher etabliert, wie Mira mit ihm redet.
Ja, ja.
Und er lacht halt noch oder Hodor, wie er das rüberbringt, also auch gut vom Schauspieler, muss man sagen, also so wenig Mittel zu haben und natürlich gleichzeitig noch einen Debilen zu spielen und trotzdem irgendwie das rüberzubringen, ein bisschen so wie bei, also wurde mir zumindest gesagt, ich habe nur die ersten 30 Minuten gesehen, wie es bei I Am Groot,
Guardians
of the Galaxy, wie man auch da Emotionen mitkriegt, also wirklich gut gemacht. Nee, und es war echt sehr bewegend, wie er dann am Ende die Tür zuhält und dann vermutlich.
Und wir endlich erfahren, warum er Hodor heißt.
Ja.
Und das ist also, das fand ich auch in keinster Weise irgendwie cheesy oder plump oder so, sondern ich fand das äußerst gelungen.
Das war grandios.
Mhm.
Wirklich.
Und auch, also, auch wie es funktioniert, dass er quasi ihn in diesem Rückblick oder in der Vergangenheit schon quasi dazu gemacht hat, damit er dann später ihn retten kann.
Ach so.
Du
hast direkt nach dem Sehen auch das gesagt, also dass du die Intention auch schon von
Brandon, also vielleicht nicht geplant, aber in dem Moment, bevor Willis, also der Junge, der kriegt er dann auch diese weißen Augen. Also er greift Besitz von ihm,
ja,
und dann bekommt er diesen Anfall.
Ja.
Und seit diesem Punkt ist er Hodor und nur deswegen kann er später ihn retten. Also ich habe das schon vielleicht nicht so ganz gezielt, aber so verstanden, dass er, also dass er nicht diesen Anfall, er hat ja nicht diesen Anfall plötzlich und sagt, nee, dann nur noch Hodor, sondern das wird ja ausgelöst. Und zwar von Brandon quasi.
Über Mira, die schreit und Brandon...
Genau, also er macht das in der Vergangenheit, in dieser Vision, die er hat, löst er das aus.
Also ich hatte es irgendwie so verstanden, dass dann eben durch diese ganze Hektik der Szene Bran Stark in der Vergangenheit ist und auch in der Gegenwart, sein Bewusstsein eben in beiden Ebenen ist.
Genau so habe ich
es
auch verstanden.
Und er warpt dann quasi in beide Hodors.
Ja.
Und durch die Verbindung seines Körpers mit der Vergangenheit kann die Mira auch Einfluss nehmen auf die Vergangenheit durch ihn. Und er versucht den alten Hodor, sich in den alten Hodor zu warpen.
Genau.
Warpt sich aber gleichzeitig auch noch in den jungen
Hodor. Mhm. Genau.
Und der junge Hodor kriegt dann halt die Worte noch mit Hold the Door.
Genau.
Und er kann damit aber nichts anfangen.
Genau, er ist völlig überwältigt davon.
Ja, also okay, so haben wir das dann
alle verstanden.
Bei dir klang es nur ganz vorhin so und gerade eben auch so, von wegen, dass er das mit Absicht gemacht hat.
Nein, er hat ihn so präpariert. Also ganz bestimmt nicht geplant, aber trotzdem ist das ja letztendlich genau das, was passiert ist.
Ja.
Also, im Sinne von, die Zeit ist ein Fluss und du kannst sie nicht verändern, so Zurück in die Zukunft oder so. Das wird ja auch nicht geplant getan, aber alles, was du tust, so...
Bei Zurück in die Zukunft ist genau das Gegenteil.
Ja.
Da kannst du die Gegenwart beeinflussen, wenn du die Vergangenheit änderst.
Okay, stimmt, aber ohne da jetzt...
Selbsterfüllende...
Genau, diese selbsterfüllende Prophezeiung, dieses...
Die Zeitmaschine. Nee, wie hieß der Film mit Guy Pearce? Diese,
das ist Remake.
Oder hier Twilight Zone, da gab es eine Folge, wo eine Frau verhindern wollte, dass Hitler auf die Welt kam. Und ist in die Vergangenheit zurückgereist und hat dann Hitler als Baby ertränkt.
Mhm.
Und die Hebamme war so erschrocken, dass das Kind gestorben ist, dass ich gedacht habe, scheiße, Hitlers Vater bringt mich um, wenn er das rausfindet. Ich besorge mal ein anderes Kind und kauft einer obdachlosen Familie ihr Kind ab.
Und das wird dann
der neue Hitler.
Ja,
also, dass jede Handlung quasi schon passiert ist.
Ja. Genau.
Und auch wenn du denkst, du veränderst die Vergangenheit, ist er schon Teil der Vergangenheit.
Terminator 2.
Ganz genau,
Also, wäre auch noch so.
Ja.
Ja,
das ist Terminator 1 mit Terminator 2, also die guten Terminator zusammen. Das wäre
Das ist so eine gängige Zeitreisegeschichte. Ja. Aber so oder
aber
so.
Nicht, das interessant. Definitiv nicht Zurück in die Zukunft. Also, weil da ist.
Ich dachte nur an diese Zurück in die Zukunft-Szenen, in denen. Ne, also in denen jemand zufällig irgendwo lang geht und deswegen.
Ach so.
Ne, also dieses
ganze. Irgendwas auslöst, ja.
Genau, du löst irgendwas aus, was du gar nicht wolltest. Und das führt dann aber zu. Das ist dann aber der Grund überhaupt, warum du in der Situation bist. Also eben, du löst diesen Anfall von Hodor aus und nur der führt dazu, dass Hodor viele Jahrzehnte später in der Position ist, dich retten zu können. Das ist sicherlich nicht geplant, aber das ist natürlich trotzdem genauso passiert. Also, also es ist so ein Kreis und hätte er nicht diesen Anfall ausgelöst, wäre er überhaupt nicht so weit gekommen.
Okay, dann sind wir doch bei dir, bei Zurück in die Zukunft, weil... Er das, wohl nicht ganz Zurück in die Zukunft, sondern eher eigentlich Interstellar.
Ja, Das ist Interstellar. Ja.
Wir gehen aber davon aus, dass es eigentlich schon trotzdem irgendwie anders passiert ist, dass Hodor wurde.
Tatsache, also ihr denkt, dass er zum Beispiel den Huf gegen den Kopf gekriegt hat. Oder er ist irgendwo runtergefallen. Ja. Oder er hat eine.
Das ist, du kannst das mit Kyle Reese vergleichen.
Ja.
John Connor weiß die ganze Zeit, dass es sein Vater ist.
Mhm.
Weiß die ganze Zeit, wenn er ihn in die Vergangenheit zurückschickt, wird er sterben. Macht es aber trotzdem, weil er weiß, ohne Kyle Reese gibt es mich nicht.
Und, genau.
Also es ist so ein Paradoxon an sich.
Ja, aber das setzt ja das Wissen voraus. Und Brandon weiß es ja nicht, Brandon.
Ja.
Er merkt, also ihm wird es wahrscheinlich auch nicht in diesem Rückblick klar, weil er selber da auch ziemlich überfrachtet ist mit Informationen und mit der Gegenwart und der Vergangenheit. Und was für mich aber hauptsächlich alles in allem das Interessante, das Entscheidende ist, ist, dass er Einfluss auf die Vergangenheit nimmt. Das ist ja das, was zum Beispiel bei Terminator weiß John Connor das, weil er weiß, dass Zeitmaschinen existieren. Und bei Zurück in die Zukunft genauso. Und bei Interstellar wird besonderen Wert darauf gelegt, uns zu zeigen, dass er in diesem Raum ist, in diesem Wesen, die auch die Zeit einfach kontrollieren können. Und das war aber bisher ja alles gar nicht der Fall. Oder es wurde so angedeutet mit diesem, als er seinen Vater gerufen hat und er sich umgedreht hat.
Yeah.
Also nach und nach greift er einfach mehr in die Vergangenheit ein. Und da stellt sich mir jetzt natürlich schon die Frage, wie viele dieser Szenen werden wir noch sehen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob es dann vielleicht die letzte Szene ist, die wir so bekommen, also dass das voll angeteasert war mit dem Tower of Joy zum Beispiel, dass jetzt endlich geklärt wird, wer Jon Snows Mutter ist. Mhm. Aber dadurch, dass sie den Baum verlassen haben, gibt es diese Szene überhaupt noch? Ich vermute eher nicht, aber es führt mich auch darauf zurück, was der Three-Eyed Raven gesagt hat, der gemeint hat, die Vergangenheit ist schon geschrieben, du kannst sie nicht ändern. Und es erklärt für mich auch perfekt, warum Hodor die ganze Zeit nach Hodor sagt. Er wurde halt durch diese Szene komplett geschädigt, sein Gehirn ist geschmolzen, ist nur noch Brei. Er kann die ganze Zeit nach Hodor sagen, Hold the Door, und er kann es nicht mal mehr richtig sagen. Das hat aber Bran ausgelöst.
Genau.
Und Bran hatte das in jeder Zeitebene schon so ausgelöst. Und deswegen glaube ich halt, dass er eben die Vergangenheit zwar beeinflusst hat.
Aber nicht mit aus freien Stücken, sondern nee, das ist auch schon geschrieben.
Genau.
Ja, na klar, aber trotzdem, also ich meine, das ist ja alles schon geschrieben.
Ja.
Trotzdem wird das, denke ich, einfach nur für uns interessant.
Ja.
Zum Beispiel zu sehen, weiß ich nicht. Also wird er derjenige sein, der zum Beispiel Jaime sagt, du musst den König töten.
Ja,
oder also wie viele Szenen
oder er macht den Mad King verrückt.
Ja. Genau, oder er macht den Mad King verrückt. Genau,
ja, dann wären wir, glaube ich, in genau der Ebene, die wir eigentlich nicht wollten.
Nein.
Also dann wäre es schon, das wäre ja zu viel. Also
ja,
wir hatten ja schon die Befürchtung, dass er irgendwas beeinflusst und irgendwas verändert und so, was sich sonst ergibt. Aber wenn jetzt, also das mit Hodor ist für mich noch okay, da sage ich noch, ja. Aber wenn er jetzt anfängt, dann ganz Westeros quasi durch seinen...
Klar,
also tapsig ist und auch so, ich bin jetzt da auf das Ei raufgetreten.
Ja, vor allem, also er weiß so, okay, wie ist jetzt der Stand? Die Baratheons sind ausgelöscht, dann reise ich mal in die Vergangenheit und lösche systematisch quasi, verursache Unfälle, die dieses Haus auslöschen.
Also ich könnte mir jetzt eher vorstellen, dass das vielleicht für ihn ein bisschen auch so wirkt, dass er vielleicht ein bisschen mehr gut heißt. Man darf sich in die Ereignisse der Vergangenheit nicht einmischen oder so.
Naja, aber das sollte ihn doch eher ermutigen, weil er nur so überlebt hat.
Ja.
Also das Einmischen in die Vergangenheit hat ihn und wahrscheinlich früher oder später die ganze Welt gerettet.
Ich hoffe eigentlich nur, dass dieses Zeitreise-Element ein bisschen, also dass es nicht so krass wird, dass wirklich im Endeffekt die ganze Geschichte beeinflusst oder so.
Nein, das glaube ich nicht, aber zum Beispiel, also auch diese Vision, die er hatte, in der der Night King ihn gesehen hat vielmehr, das war ja allerhöchstwahrscheinlich gar kein Blick in die Vergangenheit, sondern einfach nur ein Blick an einen anderen Ort.
Ja.
Also erscheint, Zeit und Raum ist ja sowieso immer sehr eng miteinander verknüpft und das eine ist vermutlich das andere, ohne jetzt jemals Physik studiert zu haben. Jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Diese ganzen Fähigkeiten, ich hoffe auch, dass sie nicht zu viel Einfluss nehmen, aber ich bin sehr daran interessiert zu sehen, wohin das noch führt. Ich hoffe nicht, dass das jetzt einfach aufhört. Weil wenn er zum Beispiel, wer kann ihn noch sehen? Wohin kann er reisen mit seinen Visionen? Fängt er in der nächsten Folge an, fängt er an nach Jon zu suchen? Fängt er an nach Sansa zu suchen?
Er will auch immer nochmal in den Tower hoch, also das wird auch noch passieren.
Das werden wir hoffentlich nochmal sehen.
Also dass er noch mehr in die Zeit reist und sich wirklich reist oder halt nur sich das anguckt,
blinkt
mit ein bisschen Einfluss. Da gehe ich mal stark davon aus, also wir wollen doch wissen, was in dem Tower passiert und das wird auch kommen und...
Ich habe halt die Vermutung, dass eben die Zeitreise, dass es nicht Brands Kräfte sind, sondern die Kräfte des Baums waren, die er sich geteilt hat.
Mhm.
Dadurch, dass sie halt da nicht mehr sind, habe ich die Vermutung, dass das nicht mehr passiert.
Das ist gar nicht mehr passiert.
Ja.
Du glaubst nicht, dass wir noch hochgehen irgendwie in den Tower?
Ich glaube nicht, nee.
Okay.
Ja. Weil ansonsten hätte er auch...
Talking about coitus interruptus.
Ja.
Ja. Das wäre aber auch schon wieder geil, muss ich sagen. Denn inzwischen wäre einfach nur die Szene, wie wir sehen da Lyanna Stark, die durch irgendwas stirbt und sie gebärt Jon Snow und gibt ihn Ned und sagt mit den letzten Worten, hier, das ist sein Vater, bitte behüte ihn wie deinen eigenen Sohn. Würde uns inzwischen nicht mehr, also na klar, das würde auch geil inszeniert werden und es wäre geil, das zu sehen, aber dann wäre es für immer vorbei. Wir hätten dann noch einmal daran den Spaß und dann wird noch maximal ein zweites Mal, wenn Jon das erfährt.
Ja.
Und es ist wahrscheinlich viel geiler, das für immer im Dunkeln zu lassen. Oder wir gehen da hoch und wir sehen, dass da nicht Jon Snow geboren wird. Dass jemand ganz anderes. Oder dass die ursprüngliche Geschichte stimmt. Das fände ich, also ich würde auch sehr wahnsinnig gerne sehen, dass da oben das ist, was wir alle denken, dass da ist. Und noch mehr. Aber es wäre tatsächlich interessant, wenn wir das nicht auf so eine cheatende Art und Weise erfahren, nämlich ja, dass Brandon uns einfach das zeigt.
Ja, dann gibt es ja noch Harland Reed halt, der noch ein Zeuge ist, der das noch sagen könnte.
Tatsache,
der lebt. Der noch in der Serie?
Soweit ich weiß, ja. Also er wurde nie gezeigt. Ja.
Genau.
Aber zumindest lebt er, das wird halt auch erzählt in diesen Blu-Ray, also in den ganzen Blu-Rays, da wird ja nochmal die Geschichte von Westeros nochmal nebenbei erzählt, also als Special Feature. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht bei welcher Staffel, aber da wird nochmal die ganze Robert's Rebellion erzählt.
Ja.
Und da ist es so, dass am Anfang quasi der ersten Staffel auch Howland Reed noch lebt. Also Ned Stark und er überleben halt die Schlacht am Tower of Joy. Und er ist am Anfang der Serie zumindest am Leben. Und ich meine, es wird nie gesagt von Jojen oder Mira, dass
sie das nicht. Sie sagen eher sogar, dass sie von zu Hause weggelaufen sind.
Genau.
Also, gehen wir mal davon aus, dass
es ja, das da wir nicht haben sterben sehen, gehe ich davon aus, dass er noch lebt. Ja. Aber okay, das kann natürlich sein, dass sie das. Also in den Büchern lebt er auf jeden Fall, wie ich das gehört habe.
Wir wissen ja aber auch zum Beispiel gar nicht, ob er mit da hochgeht.
Stimmt, ja.
Er ist verwundert oder wer es ist.
Klar, wissen wir alles nicht.
Ja. Wir werden vermutlich früher oder später noch passieren, was da passiert, erfahren, was da passiert. Aber jetzt, nachdem du sie geäußert hast, kann ich der Vermutung, dass Brandon erstmal nicht mehr so viele Rückblicke zumindest haben wird, kann ja, ich dir auch
Baum, das liegt ja auch nahe.
Ja, also, wobei der Surya Brave natürlich auch gesagt hat, so, es wird Zeit für dich, ich zu werden.
Ja.
Und das ist davon auszugehen, dass der nicht den Baum brauchte, um in die Vergangenheit zu blicken. Und ja, dass die Macht jetzt vielleicht auf ihn übergegangen ist. Aber
könnte sein. Theoretisch könnte es ja auch sein, dass er der Baum war, der Three-Eyed Raven. Mhm.
Ja. Ja, also das wird nicht einfach nur der Max von Sydow, also einfach nur ein Ding mit einem Körper gewesen sein, sondern ja, der war schon mehr so eine. Aber als sein Körper ausgelöscht wurde,
ja,
hat er auch aufgehört zu existieren.
Mhm.
Naja, das bleibt auf jeden Fall spannend. Nach der Logik, die die Staffel bis jetzt verfolgt, dürfen wir dann nächste Folge sowieso nichts von Brandon sehen. Was ich auch für unwahrscheinlich halte, weil das war jetzt natürlich schon. Also er hat erstmal auch das sehr elementare und kurzfristige Problem, dass er mitten im Nirgendwo ist, von einer Armee Zombies verfolgt wird,
ja,
in der unfassbarsten Kälte, und er kann sich nicht bewegen. Und das arme Mädchen muss ihn
jetzt
durch die ganze Arktis ziehen.
Stimmt, der Rudolf wird ja.
Das ist erstmal ein Problem.
Stimmt. Also es wäre eigentlich überhaupt nicht logisch.
Eigentlich stirbt er nächste Folge.
Eigentlich müsste er nächste Folge sterben, ja.
Ja, okay, vielleicht.
Also am Ende die Vision, geht hoch in den Tower of Joy und stirbt, aber währenddessen, ja.
Das wird ja reichen.
Vielleicht wird er auch tot und wird dann zu einem Walker.
Zu einem Walker oder zu einem Three-Eyed Raven. Oder er wagt sich
wobei
einfach
halt ein paar. Wobei halt zu Mira gesagt wird, Brandon würde ich noch brauchen und das sehen wir jetzt. Und wenn sie ihn nur rauszieht, um dann direkt in der nächsten Folge.
Das wird nicht passieren, aber aber ich denke, das nächste Mal, dass wir ihn sehen, werden wir nicht seine Rückblicke oder auch nicht sehen, sondern wir werden sehen, wie er mit seinen unmittelbaren Problemen kämpft, nämlich er ist mitten im Nirgendwo und es ist kalt.
Und das interessiert niemanden. Ah. Wir wollten die Rückblicke.
Aber fandet ihr nicht auch, dass es so ganz schlechtes Zeitmanagement war von Three-Eyed Raven
und Bran?
Ja. So, ja, oh, die kommen. Dann gucken wir noch mal ganz kurz, wie dein Vater nach hier zur Welt geht und dann musst du schnell.
Ja, jetzt aber auch los. Der Rückblick hatte Überlänge.
Ja, ja.
Ja, ja, vor allem, weil sie eine ganze Staffel hatten,
ja,
um sich das anzugucken. Also die ganze letzte Staffel. Gut, ich meine, die Zeitstränge verlaufen nicht alle gleichmäßig, aber na klar, das wurde dann plötzlich wieder so ein Showdown, so ein Herzschlagfinale erzeugt. Auch wenn er doch eigentlich schon gesagt hat, okay, er weiß jetzt, dass du hier bist. Die kommen jetzt hierher, du musst jetzt gehen.
Ja, ja, dann dachte ich eigentlich. Und dann trotzdem noch, ja.
Ja. Ja. Also ich fand die Szene ganz cool mit dem Vater und Ned, aber ich dachte eigentlich, als er gemeint hat, du musst gehen, dass sie wirklich jetzt gehen müssen.
Nee, aber ja, klar. Man hat noch mal kurz.
Ja.
Ich musste noch schnell.
Aber die Szene, sein. Also genau diesen Rückblick, den er ihm gezeigt hat, das war ja dann auch genau der ihn gerettet hat, weil. Der Rückblick hat ihn zwar Zeit gekostet, aber er hat ihm durch diesen Hodor-Moment eben auch die nötige Zeit gebracht.
Ja.
Und ja, wären sie einfach direkt losgegangen, wären sie wahrscheinlich auf offenem Feld einfach,
stimmt, das kann auch sein,
einfach geschnappt worden. Und so hat ihn der Rückblick, also er hat vielleicht Zeit verloren, aber vielleicht war es auch nur verdammt gutes Zeitmanagement von Three-Eyed Raven, ihm im richtigen Moment zu zeigen, so jetzt wird Hodor zu Hodor und der hält die Tür zu und ihr kommt weg.
Haben wir das eigentlich schon vorher gesehen, dass die White Walker vorher überhaupt nicht interessiert? Also die sind ja einfach durchgelaufen. Nur die wenn man die anderen, die Auferstandenen, sag ich mal, die Zombies, ja. Die haben ja Angst davor, aber die White Walker haben ja, sind ja einfach durch die Flammen durchgegangen.
Also
ja.
Ich, cool, ja. Ja, also ich kann mich an keine Szene erinnern, in der wir das schon mal gesehen haben, aber...
Ja, da gab es schon mal auf jeden Fall okay. Feuer.
Also wir wissen, dass die ganzen, wir wissen ja schon vorher, dass die, ja. Dass die Zombies gegen, dass das Feuer ihre Schwäche ist.
Ja.
Aber dass die Walker halt echt nochmal ein ganz anderes Level sind.
Die sind ein anderes Level, ja. Die brauchen Valyrian Steel.
Die brauchen Drachenfeuer zumindest, wahrscheinlich.
Ja, das wissen wir auch nicht, haben wir auch noch nicht gesehen.
Das wissen wir auch nicht, aber...
das Feuer gänzlich...
Das ist möglich, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Aber wir haben auch wieder gesehen, wie einer von denen von einem kleinen Mädchen fertig gemacht wurde.
War das nicht eigentlich auch derselbe, der in Hardhome gestorben ist?
Das habe ich auch gedacht.
Ja. Der sah so ähnlich aus.
Der sah so ähnlich aus, ja.
Der auch von, wie hieß, von Samuel umgebracht wurde, der sah ja auch so ähnlich aus.
Ja.
Ja, das also, stimmt.
Sind es zufällig Drillinge gewesen oder können die immer wieder auferstehen?
Vielleicht das kann der... Kann, ja.
Das würde auch vielleicht eher erklären, warum sie ihn diesmal so relativ problemlos töten konnte. Ist wobei der letzte, also der, den John und dieser Menschenfresser getötet haben, der hatte eine andere Waffe. Der hatte ja so eine Lanze mit nur so einer Eisklinge und der jetzt hatte so ein komplettes Eisschwert.
Ja.
Aber ich trotzdem,
hätte gedacht, die Lanze bringt
nichts. Ja, die Lanze hat ganz offensichtlich nichts gebracht. Jetzt nehme ich das Schwert. Hat offensichtlich auch nichts gebracht.
Ja.
Nächstes Mal sehen wir ihn dann mit einem Knüppel oder so.
Sind das einfach... Vielleicht kleidet man die so, die immer wieder auferstehen, oder das ist der Dondarrion halt von den White Walkers, der halt schon zum 8. Mal wieder lebt. Du hast halt nicht drauf, aber.
Ich hasse dich nicht drauf. Der wird auch immer zuerst vorgeschickt. So, was rennt da mal rein.
Mach das mal.
Ja.
Aber gut, damit sind wir, glaube ich, fertig mit dieser Folge.
Ich glaube auch. Die Staffelhalbzeit ist erreicht.
Mhm.
Ab jetzt geht's nur noch bergab? Nein. Das bleibt weiter spannend.
Die Schachfiguren wurden weitergesetzt. Wir werden wahrscheinlich mehr King's Landing in der nächsten Folge sehen.
Ja. Habt ihr euch schon den Trailer zur neuen Folge angeschaut?
Nee. Nee.
Macht ihr das nie, oder?
Eigentlich nicht.
Ah, okay.
Warum ist irgendwas Interessantes zu sehen? Ja, aber du sagst uns jetzt hoffentlich nicht was.
Sehr gut. Also nur letzte Mal ist es mir passiert, dass ich aus Versehen ein bisschen was gesehen habe. Also nee, das war, ich habe die Schlacht beim Tower of Joy, das habe ich schon gesehen, dass das passiert. Da habe ich auch so den Trailer gesehen. Ne? Ja, okay.
Deswegen, das ist natürlich auch bitter, diese Szene da
schon
Teaser zu bekommen.
Ja.
Übrigens, geilster Schwertkampf aller Zeiten. Also wirklich.
Ja. In Game of Thrones, naja, da so weit würde ich nicht gehen, aber ich hätte jetzt auch keinen parat, der auf jeden Fall cooler ist.
Nö, nicht mit den ganzen Star Wars-Postern.
Nee, ja, daran habe ich auch gedacht und da gibt es noch coolere drin, aber ich wollte jetzt hier auch nicht
meinen Zorn aufziehen. Du wolltest schon richtige Schwerter. Ja, du wolltest vor allem nicht meinen Zorn. Ich fand den geil, ja.
Das ist, also der war mega geil auf jeden Fall und der geilste in Game of Thrones bis jetzt.
Ja gut, Lichtschwertkämpfe sind ja immer wieder was anderes, aber so von der Choreografie meine ich.
Das war schon, ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil Game of Thrones bis jetzt ja auch zumindest verhältnismäßig sehr viel Wert auf so ein realistischeres Kämpfen gelegt hat. Und das war das ja auch noch. Aber das war jetzt halt gerade so die besten Kämpfer und dann nochmal so 10-15% mehr.
Ja.
Und das macht ihn so geil, weil wir kaufen das immer noch ab. Das ist eben nicht Yoda, der anfängt plötzlich mit 800 Salti, sondern das ist alles noch einigermaßen geerdet. Ja. Aber dafür ist es halt so, bam, der tötet einfach 4 Männer innerhalb von 40 Sekunden alleine.
Das hat echt gut gepasst.
Das war ganz genau so der Klick. Ritt auf der Rasierklinge.
Vor allem hat er ja gleichzeitig mit 4 Männern
gekämpft. Ja, genau.
Nicht so wie sonst in Filmen, dass dann 2 mal Pause machen.
Mhm.
Wenn er dann mal mit einem kämpft, dann mit 2 und dann nimmt er sich die anderen 2 vor und kommt nie aus der Puste.
Ja.
Der hat mit 4 gekämpft.
Ja. Naja, der eine, der diesen Torwart trägt, der hält sich schon ganz gut raus. So. Der schlägt nicht so oft zu, aber auf jeden Fall blockt er immer 3 Schläge kontinuierlich die ganze Zeit und tötet dabei immer noch einen.
Naja, echt gut. Ich hoffe, dass wir vielleicht noch sowas sehen, wenn wir den... Ja, ist dann auch mal der wenn der Mountain antritt gegen irgendeinen, den die High Septons, Tribal Combat, wenn wir den sehen,
bei
der Mountain, also der wurde schon so ein bisschen in Position gebracht von Cersei.
Ja,
so.
Ja, das ist interessant. Dann
nochmal einen Kampf sehen.
Das zu sehen, aber ich weiß nicht, wer den Mountain momentan...
Auch übrigens wie bei Oberyn, das war Oberyn gegen Mountain, dass einer so viele Schrauben dreht, war auch ein bisschen übertrieben, hat aber genau gepasst.
Genau,
so
das hat da gepasst, weil der hat halt auch nicht dabei noch gegen 8 gekämpft, sondern der wusste einfach, mein Gegner ist langsam und der wurde halt auch so aufgebaut, dass er, der macht die Show.
Ja genau, so, das war halt auch ein bisschen, wie gesagt, nicht realistisch, aber halt noch so realistisch, dass man sagt, okay, es funktioniert.
Genau,
das war
echt, Ja. Sehr gelungen.
Generell sind ja die Kämpfe in Game of Thrones, finde ich, immer ganz gut choreografiert.
Ja.
Zum Beispiel auch die Szene in Castle Black, also die Schlacht um Castle Black, die ging ja eine ganze Folge lang.
Ja.
Die fand ich auch ganz cool, wo Jon Snow zum Beispiel diesen Wildling da gegen ihn kämpft und am Ende wirklich nur mit Glück und mit allem, was ihm zur Seite stand, besiegen kann.
Ja. Das war ein bisschen ein Helmsklamm von Game of Thrones, ja. Stark. Wir verabschieden uns, würde ich sagen, und wir sehen uns.
Hören uns
nächste Folge wieder, vielleicht auch wieder mit Mammon, ich denke mal schon.
Mal schauen.
Wenn wir das wieder schaffen, einen Termin zu finden, ich denke mal aber schon. Wir wünschen euch noch ein fröhliches Valar Morghulis.
Ja.
Sterbt schön.
All men must die.
Ja.
Tschüss.
Tschüss. Found an island in your arms, some country in your eyes.